Hallo und herzlich willkommen zur Folge 317 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie jede Woche. Und da sind Hallo. Wir wieder.
Yay, da sind wir wieder. Guten Abend, guten Tag. Ja, die erste Hitzeschlacht des Jahres. Na, ich weiß gar nicht, hatten wir schon eine? Keine Ahnung. Aber ja, das erste Mal, wo ich mich dran erinnern kann für dieses Jahr. Ja, das heißt also, ja, diese Woche mit offenen Fenstern. Ja, ihr werdet es uns hoffentlich verzeihen, dass wir ein bisschen Hintergrundgeräusche haben. Aber ja, ihr kennt das. 30 Grad im Schatten haben wir immer noch gerade hier. Und auch noch Kopfhörer an. Das ist immer eine Freude. Naja, gut. Hoffentlich werdet ihr uns es nachsehen, wenn wir heute keinen Dreistünder machen. Na gut. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich eine kleine Folge für euch aufnehmen. Und ja, da wollen wir einsteigen mit Siri AI. Guten alten Siri AI gibt es natürlich viel herauszufinden drüber. Und ja, bevor wir aber mit eigenen Erfahrungen anfangen, gibt es noch einen Nachtrag. Und zwar haben wir vergessen bei der Berichterstattung von der Keynote, dass ja, Apple da relativ stark den Rotstift angesetzt hat, also die unterstützten Geräte eingestutzt hat, was irgendwie Siri AI-Unterstützung angeht. Das hätte man jetzt irgendwie gar nicht erwartet, denn die Art und Weise, wie sie das in der Keynote angekündigt hatten, das ist halt eben so gewesen, dass sich das so anhört, als würde das sowieso eigentlich nur auf dem iPhone laufen, das Apple Intelligence, und deswegen wäre das mehr oder weniger müßig, dass das auf der Apple Watch läuft. Nichtsdestotrotz haben sie da jetzt relativ einen harten Cut gemacht. Sie haben nämlich einige gar nicht mal so alte Geräte jetzt hier komplett rausfallen lassen. Wir können mal gerade die Liste durchgehen. Apple Watch SE 2, Serie 6, Serie 7, Serie 8 und die Apple Watch Ultra. Die sind rausgefallen tatsächlich. Und die einzigen Apple Watches, die noch unterstützt sind, das sind SE 3, Serie 9, 10, 11 und dann eben Ultra 2 und 3. Also gerade bei der Ultra, muss ich sagen, bin ich jetzt baff. Und auch bei der Serie 8 bin ich baff. Das ist ja eigentlich noch aktuelle Geräte. Ne? Das zumindest jetzt für so den Use Case von Apple Watches. Und vor allen Dingen der Annahme, dass es ja sowieso eigentlich auf dem iPhone laufen dürfte. Ne? Was soll das denn? Habt ihr da irgendeine Idee?
Ja, also ich hab mich auch gewundert, dass sie da so einen krassen Cut machen, weil der ist ja wirklich sehr hart. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ne, also es gab ja da eine neuere Prozessorgeneration. Aber klar, vielleicht lassen sie die neuen Models laufen für die Diktierung oder ähnliches, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man irgendeine Art Richtung Siri AI da laufen lassen kann. Aber scheinbar brauchen sie extremst die Performance, ne? Also irgendwie scheinen sie da auf diese Prozessorgeneration gehen zu müssen, aus welchen Gründen auch immer.
Tja, das wird spannend zu sehen, ob das wirklich der Fall ist, wenn das dann später ausgerollt worden ist. Ich habe das aber auch nochmal nachgeguckt. Es stimmt schon, dass zwischen der Ultra und der Ultra 2 sich die Neural Engines im S-Chip verdoppelt haben. Das heißt also, und das ist auch die leistungsfähigere Version von der Neural Engine geworden. Das heißt also, das ist alles in allem schon deutlich schneller dann ab der Ultra 2 und der Serie 9. Also das, was sie jetzt noch unterstützen. Naja, gut. Aber also, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie irgendwie on-device Spracherkennung machen oder sowas, was sie sich aber dann hätten wahrscheinlich auch sparen können, wenn sie das einfach aufs Telefon gestreamt hätten. Dann hätten sie es für alle Apple Watch Modelle machen können. Ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, aber, oder?
Aber trotzdem haben die ja, also die Watch hat ja einen riesen Vorteil, wenn du halt alleine unterwegs bist, nur mit der Watch und willst dann telefonieren oder irgendwelche Sachen machen. Das kannst du halt ohne iPhone und deswegen denke ich, wollten die auch die lokale Verarbeitung von der Sprache dann durchführen lassen. Ne?
Ja, aber was hilft dir das dann, wenn du sowieso Apple Intelligence nicht auf dem Gerät machst? Wenn sie das jetzt ja dann selber in die Wolke funken würden, dann wäre das ja erledigt. Dann, aber das ist ja genau das, was sie nicht angekündigt haben. Ne, sie haben gesagt, das läuft auf dem iPhone. Das benötigt ein Apple Intelligence-fähiges iPhone. Heißt es ja ganz klar bei der Ankündigung für Siri AI, für die Apple Watch.
Okay.
Ja, und genau deswegen ist es konfus. Das läuft irgendwie so nicht zusammen. Ja. Naja, gut. Na schön, es wird bestimmt Leute geben, die es zerpflücken werden, wenn es released worden ist. In dem Sinne sind wir mal gespannt, was da kommen wird. Naja, gut. Für mich ist das natürlich eine Enttäuschung. Ne? Ich als jemand, der hier mit der Ultra 1 unterwegs ist, ne, die ist im vierten Jahr, die ist für mich eigentlich noch gar nicht mal so alt als Apple Watch. Und bisher hatte ich nicht den Eindruck, als wäre die irgendwie langsam für irgendwas. Ist ein bisschen was, so ein Mäh für mich, dass sie die jetzt rausgenommen haben. Ne? Naja, werden wahrscheinlich viele so sehen, weil das sind ja viel gekaufte Modelle.
Ja, ich glaube auch, dass Apple da den einen oder anderen mit enttäuscht. Ich glaube also, aber auch, dass sie den Schnitt in dem Falle mal bewusst gemacht haben. Also im Grund wird das haben, weil der ist aber schon wirklich ein sehr, sehr harter Cut für die Watches. Und klar, sie haben auch gesagt, die Vorgängergeneration werden weiter Sicherheitsupdates und Ähnliches bekommen. Die Frage, die man jetzt am Ende ehrlicherweise erstmal abwarten muss, ist das wirklich ein Verlust? Also was kann WatchOS 27 denn bitte so Tolles, ne? Dass sich das also im Sinne von, dass dir in A wirklich was fehlt, ne? Und sowas, also von diesem ganzen Siri AI Ökosystem und Gedöne und Geblabbel, was da ja angeblich kommen soll und dreimal Konjunktiv und nochmal überlegt, muss man ja auch erstmal abwarten, was davon am Ende auch wirklich delivered wird, wie gut das am Ende ist und lohnt sich das dann auch und kommt das überhaupt irgendwann in die EU, also, ne, kommt ob, wann, dreimal Konjunktiv, sind ja auch alles so Sachen, wo man einfach nochmal abwarten muss und wie gesagt, die Frage ist, ist es überhaupt ein Verlust? Ne? Das ist halt so ein Thema, ne? Also oder kriegt da nur so irgendwie, weil man darf auch nicht vergessen, ich glaube, das haben wir auch nicht erzählt, in WatchOS 27 gibt es die Walkie-Talkie-Funktion nicht mehr.
Echt? Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, okay. Das fällt raus. Also, ist dann auch so ein Ding. Ne? Also, kann auch einen Nachteil haben. Ich habe nie die Walkie-Talkie-Funktion groß benutzt.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ist jetzt nichts, was ich vermissen werde. Aber jetzt ist die Frage, ist Siri AI noch, ist es besser als die Walkie-Talkie-Funktion? Ja? Das ist jetzt die große Frage.
Ja, die Walkie-Talkie-Funktion, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie so mit viel Erwartungen released worden, aber ist ja dann irgendwie so ein richtiger Rohrkrepierer gewesen praktisch, ne? Weil meine Frau und ich, wir haben das damals ausprobiert, kann ich mich noch gut dran erinnern, und wenn die mir halt eben dann da jetzt per Walkie-Talkie da irgendwie eine Mitteilung geschickt hat, während ich auf der Arbeit irgendwie in einem Meeting saß, dann kam halt eben da einfach eher, hey Schatzi, guckst du mal, das muss ich noch einkaufen. Das lassen wir mal schön. War da sehr schnell. Also es ist mir nicht passiert, aber das war mir vollkommen klar, dass man da keinerlei Kontrolle drüber hatte. Und in dem Sinne habe ich das dann auch nur mal testweise mit ihr gemacht und dann gleich wieder sein lassen. Und Und ja, in andere Use Cases jetzt irgendwie dann auf große Distanzen irgendwo unterwegs, mal da, wo man halt eben auch so ein Handsprechfunkgerät wirklich mal in die Hand nehmen würde. Dafür ist es zu kompliziert aufzusetzen, wenn du jetzt irgendwie mit einem Kollegen gerade irgendwie ein Kabel verlegst und du musst dann irgendwie oben auf den Speicher gehen und dann irgendwie ein Kabel durchschieben und der andere muss Stopp sagen, dann ist sowas super. Ne? Aber dafür kriegst du es nicht konfiguriert, weil es ja nur für deine Familie und deine Bekannten aufgesetzt ist und dann musst du halt eben dann da die Nummer von deinem Kollegen hinzufügen und sowas, das ist auch alles nervig.
Und ja, die war nie wirklich. Ich hatte
auch nicht immer eine Apple Watch.
Ja, die, ehrlicherweise war die nie wirklich zielführend in meinen Augen und nette Idee, aber irgendwie auch nicht so wirklich sinnvoll. Deswegen glaube ich nicht der Mega-Verlust, aber ja, es ist halt ein Funktionsverlust so ein bisschen. Ne? So, aber jetzt wollen wir es auch nicht übertreiben, ja. Es gab schon einige Dinge, die sie gestrichen haben in WatchOS-Versionen und anderen Betriebssystem-Versionen und ganz im Ernst, wir werden Nutzerzahlen haben und wenn die, den Kram keiner nutzt, dann einen Haken hinter.
Ja.
Ist halt also.
Ich wette aber mal, dass es auch bestimmt irgendwie 15 Apps gleich gibt, die das nachbauen. Wenn das keine Apple-Functionality mehr ist, dann technisch kann man das ja mal machen mittlerweile. Standalone-App und dann halt eben einfach ja, Sprache aufnehmen, übertragen und wieder abspielen. Sollte ja gehen. Naja, gut. Aber prinzipiell ist natürlich ein kleiner Verlust. Verluste schmerzen immer ein bisschen. Ne? Das, dann ist man halt eben jetzt dran erinnert.
Ja.
Ja. Na schön. Ja, gut. So. Und ja, dann kommen wir noch mal zu Siri AI zurück, denn ja, ich habe mir das noch ein kleines bisschen was angeschaut jetzt im Laufe der Woche. Letzte Woche hatten wir ja vor allen Dingen die Frage offen stehen gelassen, ob denn diese Agentensysteme zuverlässig funktionieren. Und ja, gut, also in der aktuellen Situation, so mit englischer Spracheinstellung, funktioniert das ehrlich gesagt aktuell nicht gut. Das würde ich jetzt allerdings für den Moment nur mit Vorsicht mal so hinstellen, denn das geht schon damit los, dass halt eben die Sprach-Siri gar nicht Deutsch spricht. Das heißt also, das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass Siri AI Deutsch kann, das gilt nur für den Textmodus. So, im Textmodus kann ich ihr was Deutsches schreiben und sie antwortet Deutsch und das ist alles gut. Im Sprachmodus ist das aber anders. Da scheint, dass da ein Spracherkennungssystem davor zu sein, was halt eben dann das Ganze nur in Englisch erkennt. Und in diesem Sinne, wenn ich da also einen deutschen Satz sage, dann kommt ein englischer Kauderwelsch-Satz dann dabei raus und sie sagt dann, ich habe dich nicht verstanden, wiederholst du nochmal. Und das heißt also, das funktioniert definitiv derzeit nicht, zumindest mit der aktuellen Freigabe jetzt nur für die englische Siri. Wir wissen ja, das ist ja offiziell nur die englische. Und ja, prinzipiell bringt das dann aber auch die klassischen Denglisch-Probleme mit sich. Ne? Wenn ich dann irgendwie einen englischen Satz sage, hier send a message to the Apfelnerds Group, dann kommt halt eben statt Apfelnerds Group irgendwie App, irgendein Blödsinn, was sie da erkennt, raus. So, und dann sagt sie, ich habe dich nicht verstanden. Ne? Und dann buchstabierst du da komisch in der Gegend rum und dann klappt das auch wieder nicht. Und irgendwie scheint sie auch manchmal was anderes zu erkennen, als sie hinschreibt. Das ist noch etwas konfuser. Keine Ahnung, ob das jetzt gerade so in der frühen Beta-Phase einfach nur noch nicht so gerade gezogen ist oder ob das jetzt so ist einfach. Also wir lassen es mal so als Beta 1 WTF stehen für den Moment. Wir werden es weiter beobachten, wenn die nächsten Betas kommen. Aber aktuell ist quasi die Spracheingabe von Siri AI nicht besser wie das normale Diktatsystem. Und wenn das nicht das normale Diktatsystem ist, was da aktuell verwendet wird, auch wenn das vielleicht ein bisschen besser geworden ist, aber Denglisch kann es immer noch nicht, ja. Und das ist ja genau etwas, was eigentlich die LLMs super können. Ne? Also wenn ich jetzt bei den anderen mich erinnere, da diese Sprachansagen ausprobiert zu haben, die können halt eben wunderschön Denglisch. Ne? Die verwenden einfach einen Produktnamen in der Mitte, sagen den in Englisch und dann ist der Rest wieder auf Deutsch und umgekehrt. Ne? Also das funktioniert einfach ja, super. Wobei ich jetzt bei den anderen Anbietern diese Agentenfunktionen natürlich auch nicht versucht habe zu testen. Sascha, hast du da vielleicht noch irgendwie Erfahrungen bei ChatGPT mitgemacht?
Nee, ich habe aber auch ehrlicherweise nichts mehr mit iOS 18 gemacht. Ach, iOS 27, meine Güte, jetzt bin ich ganz raus, mit 27 gemacht. Also,
ich meinte jetzt eher allgemein mit ChatGPT. Das kann das nicht auch mittlerweile ein bisschen Agentenkram? So Kalendereintrag und sowas machen?
Ja, ich glaube, wenn du im Zugriff und so gibst, ja, das habe ich noch nie groß ausprobiert, muss ich zugeben, weil du kannst ihn, glaube ich, mit Google Kalender oder so verbinden, das ist eine gute Frage. Ja, er kann ja auch, also der kann das in jedem Fall, 100%, bin ich mir ganz sicher. Habe ich aber nie ausprobiert, weil das nicht sauber, zumindest in meinem Kopf, mit den Apple-Sachen funktioniert. Zumindest habe ich das immer so gedacht. Ich habe das aber nie wieder nachgeprüft.
Okay.
Aber eins kann ich dir sagen, wenn sie es können, dann werden sie es gut können. Da bin ich fest davon überzeugt.
Ja, genau. Ja, gut.
Aber ich probiere es gerne aus. Das ist ein guter Hinweis. Ich gucke mal parallel, ob ich in der App was finde.
Ja, aber wo du es gerade sagst, ich glaube, die Chancen sind relativ niedrig, dass du da eine Apple-Anbindung finden wirst. Also bei Gemini gibt es dann auch irgendwie natürlich dann die Google-Dienste eingebunden, aber mehr auch nicht. Ne? Also da kann ich mich mit Apple-Ökosystem auf den Kopf stellen.
Ich frage mich halt gerade, ob vielleicht so eine ChatGPT-App selber eventuell dann per als App an den Kalender ja kann. Das geht ja theoretisch.
Ja, das wäre das dann jetzt ab 27 wahrscheinlich ein Ding, was sie.
Nee,
das
müssen sie auch vorher schon können. Kalenderzugriff kannst du über API als App sofort haben, das ist ja kein Problem.
Ach so, ja,
okay. Also das könnten sie theoretisch machen, ob sie das getan haben, ist eine andere Geschichte.
Ja, genau. Naja, gut. Kannst du dir als To-Do mal mitnehmen, vielleicht kann man das mal herausfinden. Aber ja, so. Also prinzipiell, um zu Siri zurückzukommen, aktuell. Relativ eingeschränkt, aber wir lassen ihnen jetzt hier ihr Benefit of the Doubt, ne? Weil das halt eben jetzt die Beta 1 ist und warten mal noch ein bisschen ab, ob sich das noch einkriegt. Die Hoffnung ist ja dann, wenn sie jetzt irgendwie Deutsch noch einschalten, dass es dann irgendwie auch Kombinationen kann. Keine Ahnung. Also ich hatte das ja auch nicht so verstanden, dass sie da irgendwie die normale Diktatfunktion benutzen, sondern ich hatte jetzt eher so verstanden, als wenn sie da ein relativ gutes LLM für die Spracheingabe verwenden würden. Zumindest hatte ich das so interpretiert.
Ich meine, sie haben das auch so angekündigt. Es kann natürlich immer sein, dass das in Beta 1 noch nicht drin ist.
Genau, das wäre die Frage.
Ne? Also sie haben es, aber ich habe es auch so verstanden, dass sie für die Sprach jetzt muss ich noch mal ein bisschen unterscheiden, ob sie das offiziell gesagt haben, das weiß ich nicht. Oder also offiziell im Sinne von in all den Videos. Oder ob das im Developer Center kommuniziert wurde. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass sie gesagt haben, sie benutzen einer der fortschrittlichsten On-Device-LLMs für Diktatfunktion, was sie neu entwickelt haben. Aber sie haben natürlich nicht gesagt, ob das in Beta 1 schon drin ist.
Mhm. Ja gut, das kann natürlich auch super sein, aber halt eben nur Englisch können. Ne? Also Denglisch überhaupt nicht können. Und keine Ahnung, wie sie das vielleicht hinkriegen, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, dass es ja bisher auch hatten. Das Problem ist ja dann halt eben mit diesem, wahrscheinlich einfach bei Apple da gerade in der Führungsriege mal wieder einfach nicht genug Leute in der Situation sind, dass sie halt eben Denglisch irgendwie immer mixen müssen oder sowas, wenn sie jetzt irgendwelche Namen sprechen oder sowas. Klar gibt es ja einige Leute, die aus Deutschland kommen, aber vielleicht nicht genug in den Entscheidungsetagen, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Naja, ich weiß es auch nicht, ne? Ist nur Unkerei. Wir werden uns mal überraschen lassen, ob es besser wird, wenn sie jetzt Deutsch einschalten oder nicht. Und wir werden auch ein Auge drauf halten, was sie nachliefern, wenn jetzt die weiteren Betas kommen. Na schön. Ja, aber ansonsten momentan ein bisschen schwierig. Ich habe dann noch versucht, hier so ein paar mal so hier ein Event generieren zu lassen und so. Das Event generieren zum Beispiel, das schien mir noch ziemlich buggy zu sein. In der Siri-App ist dieses Anzeigen von dem Event, was er verstanden hat, zum Beispiel immer gecrashed. Dann ist das irgendwie neu gestartet und kam dann irgendwie mit der Spotlight-Variante von Siri AI wieder hoch, obwohl die App offen war. Das ist irgendwie noch ein Crash-Bug, der bestimmt noch Beta-1-Status zeigt. Auf der anderen Seite hat sie dann zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, hier erzeuge einen ein Event hier für Fußball und lade Sascha und Thorsten ein. Dann hat sie zwar nachgefragt, wer ihr seid, auch relativ detailliert, also wenn das irgendwie nicht ganz eindeutig war, dadurch, was in meinem Adressbuch drin war, dann konnte ich dann sagen, wer konkret ihr seid. Und dann hat sie aber dann einen Fehler gehabt beim Hinzufügen. Dann hat sie gesagt, ja, ich konnte die zwei nicht hinzufügen, mach das mal manuell. Ja, danke. Habe ich gesagt, genau, das war ja nicht die Idee. Aber vor allen Dingen auch, dass sie so antwortet und sagt, ja, das musst du manuell machen, das hat nicht geklappt. Ja, toll, ne? Also so.
Ja, die Nachrichten, die wir von ihr gekriegt haben, waren auf jeden Fall ein bisschen wild. Ja. Und das klang nicht so
sehr konfus, ja. Mhm.
Genau, nicht so sinnvoll, aber ja, ich es ist Beta 1, ne, wollen wir uns mal damit trösten, Beta 1 zwei Jahre zu spät. in Wirklichkeit war das wahrscheinlich Beta 63 so ungefähr, aber geschenkt. Also Apple scheint da eine Menge gemacht zu haben. Ich gebe ihnen jetzt mal einfach, ne, bevor ich habe ja jetzt schon oft genug gejammert und sie schlecht gemacht, ich gebe ihnen jetzt einfach mal die Release-Version, bis sie da ist. Und dann gucken wir mal, was für Ergebnisse in den USA kommen, ne, was das Ganze angeht, wo das ja dann native funktionieren sollte. Wann und ob das in die EU und auf Deutsch kommt, sehen wir ja dann. Die Chance gebe ich ihnen definitiv mal, weil, ganz ehrlich, das, was sie gemacht haben bei den Fotos, ist großartig, ne? Also, dass ja. Diese neuen Foto-Editierungsfunktionen sind, und die kommen ja auch direkt in die EU ohne Probleme. Die sind wirklich toll. Und auch Siri AI kommt ja auf dem Mac in die EU, ne? Das darf man nicht vergessen, auf dem iPhone halt nicht, ne? Also,
ja.
Wie viel mich das schmerzen wird, weil ich ja sehr viel auf dem Mac bin, muss man da mal abwarten am Ende, ne? Aber es wird mich sowieso erstmal nur schmerzen, wenn Siri AI überhaupt auf Deutsch und halbwegs gut funktioniert, ne? So. Ja, weil wenn das hinterher genauso trantütig funktioniert, sage ich jetzt mal, wie aktuell, dann ist das eigentlich egal, ob sie das aktivieren oder nicht, dann werde ich es ja nicht verwenden. Aber ich lasse mich da mal überraschen, ne? Also grundsätzlich, die grundsätzliche Idee, die Apple da verfolgt, finde ich immer noch unfassbar gut.
Ja, klar. Also ich hoffe nur, dass es besser wird. Also, um gerade noch ein Beispiel zu machen, wo du sagtest, was ich hier an Mitteilungen geschickt hatte gestern. Ein schönes Beispiel noch, da hatte ich hier gesagt, remind everybody of the app, remind everybody that we are recording tomorrow, habe ich gesagt. Ne? Und dann hat sie aber irgendwie hier hingeschrieben, remind everybody of the app notes that we are recording tomorrow. Hat sie also erstens das sogar falsch verstanden und zweitens auch noch einfach den Text, den ich gesagt habe, dann auch in die Gruppe gepostet und nicht irgendwie einen sinnvoll geschriebenen Text, der das darstellt, was ich ihr gesagt habe. Das ist also quasi irgendwie noch das alte Verhalten, was sie vorher auch gemacht hat, denn das ist ja das legendäre alte Siri hat keinen Peil Verhalten gewesen. Also ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, wo die neue Siri startet und wo sie aufhört aktuell. Vor allen Dingen, wenn dann sowas noch drin ist, wo ich jetzt auch angenommen hätte, dass das dann doch zumindest schon die neue Siri sein müsste. Es war aus der neuen App heraus, aus dem neuen Interface. Mehr kann ich nicht sagen.
Ja, ist schon schwierig, ne? Also ich finde es auch extrem schwierig, ehrlicherweise, da die Grenzen zu ziehen und klar aufzubringen. Ich habe es jetzt super wenig verwendet, iOS 27, weil ich es halt nur auf meinem Testgerät habe und das so gut wie nie in der Hand habe. Das hatte ich mir eigentlich mehr vorgenommen, klappt nicht, aber auch klar. Das muss ich jetzt nochmal ummodeln, aber dafür muss ich das Testgerät erstmal wieder zurücksetzen, dann auf iOS 26 bringen, alles wieder installieren, Bank-Apps einrichten, das wird ein bisschen dauern, damit ich das Backup habe, weil meine Hochverfügbarkeitszeit auf meinem Haupt-iPhone sind jetzt gerade erstmal ein bisschen wieder runtergefahren. Ich brauche das iPhone nämlich definitiv zuverlässig, das ist jetzt so ein bisschen, hat sich wieder beruhigt. Deswegen kann ich das jetzt wieder machen. macOS würde mich auch noch unfassbar interessieren, vor allem die neue Spotlight-Integration, also was sie da überarbeitet haben, ob das wirklich einen Unterschied macht, würde mich wirklich mal interessieren.
Da muss ich ja mal gucken. Genau, das konnte ich leider nicht für dich testen, weil bei mir funktioniert es ja. Also hat es auch vorher mehr oder weniger funktioniert, deswegen habe ich jetzt da nicht gewusst, was ich testen sollte. Aber habe ich aber tatsächlich noch nicht viel mitgearbeitet, habe jetzt hauptsächlich mit Siri gebastelt. Naja, schön. Aber da kommen wir dann auch noch zu, würde ich sagen. Na, schön. Okay, dann kommen wir zu ein paar weiteren Nachrichtenthemen, die wir diese Woche noch zusammengesammelt haben. Und da fangen wir an mit einer Meldung hier von der Sicherheitsfirma Paradigm Shift. Die haben einen neuen Exploit vorgestellt, und zwar einen Secure-ROM-Exploit für A12 und A13-Prozessor. Wisst ihr denn so aus dem Kopf, was Secure-ROM ist und in welcher Stage des Bootprozesses das eine Rolle spielt?
Ich hätte jetzt gesagt, ziemlich am Anfang wahrscheinlich.
Richtig, also genau.
Also ziemlich das Erste müsste es eigentlich sein.
Ja, das ROM drückt es schon aus. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich der erste Bootcode. Ja? Und das ist deswegen Secure-ROM, weil dieser Code in die Prozessoren eingebrannt wird, wenn sie, also ich meine bei der Produktion, also mit Fusible Elementen, die man also so auf 0 oder 1 festbrennen kann. Da gibt es so eine Technik für, wie man das machen kann. Und das heißt also, man kann den dann nach der Produktion da reinladen und dann ist der permanent. So, warum ist das wichtig, dass es da so eine sichere Stelle gibt, wo so etwas liegt, womit der Bootprozess startet? Das ist die sogenannte Chain of Trust, die da eingehalten werden muss. Und natürlich startet die Chain of Trust mit einem Trusted Code. Ne? Und deswegen heißt das Ganze Secure-ROM, weil das halt eben in den A-Chips integriert ist, diese spezielle Konstruktion hat, die halt eben einmalig angelegt wird, und dann ist das halt eben fix. So. Und dieses Fixsein ist per se natürlich eigentlich eine gute Sache, denn so kann man dann sowas wie den DFU-Modus bei Apple realisieren, also mit so einer Tastenkombination dann in so einen Modus starten, wo man einfach via USB ein Flash-File quasi auf das Gerät schieben und von dem verifizieren und installieren lassen kann. Und dieser Secure-ROM, der kümmert sich darum, dass die notwendigen Funktionen, vor allen Dingen dann eben für diesen DFU-Modus, vorhanden sind, wo man neue Firmware mit einspielen kann. Das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man im Produktionsprozess da das erste Mal etwas aufspielen muss, ne? Weil es muss ja immer irgendwie die Möglichkeit geben, mit irgendwas anzufangen. Ne? Deswegen ist das wichtig, dass dieser Secure-ROM da ist und dass der auch nicht verschwindet, also auch nicht überschrieben werden kann oder kaputt gehen kann, weil er ja notwendig ist für den DFU. So. Und Vorteile gut und schön, aber das hat natürlich auch einen Nachteil mit sich, und zwar alle anderen Softwarepakete, die Apple verwendet, also die Firmware, die dann irgendwie so auf Management-Controller-Ebene verwendet wird, die Firmware, die in der Secure Enclave liegt, das Betriebssystem selber und, die können natürlich alle aktualisiert werden, und das geht natürlich bei dem Secure-ROM nicht. ROM heißt ja Read-Only Memory für die Leute, die es nicht kennen. Also, dass man halt eben das nicht mehr beschreiben kann im Anschluss. Und das bedeutet also, das ist fix, und wenn es da jetzt einen Exploit gibt, dann ist das natürlich böse. Ne? So, und das hat jetzt die Sicherheitsfirma Paradigm Shift da leider entdeckt. Die haben hier mit USB-Leiter 8, also eine 8 hinten am Ende, haben sie da jetzt einen Exploit vorgestellt, der tatsächlich non-patchable ist, der also einen Exploit im Secure-ROM ausnutzt, in Kombination übrigens mit einem weiteren Exploit, der im USB-Memory-Controller dann auftritt. Meistens sind das irgendwie eine Kombination von Dingen, um dann so einen Gesamtexploit umsetzen zu können. Und in der Kombination USB-Controller plus Secure-ROM-Exploit haben sie tatsächlich jetzt hier Code-Execution möglich gemacht mit dieser Angriffsmöglichkeit hier. Code-Execution in diesem Sinne bedeutet, man muss das Gerät vor sich haben, man muss es per USB angeschlossen haben, man muss es heruntergefahren haben und in den DFU-Modus gebracht haben, dann angeschlossen haben an ein anderes Gerät, und das muss dann den Exploit fahren. Ne? Das ist jetzt nicht so schnell mal im Vorbeigehen zu machen, zum Glück. Ne? Das wird wahrscheinlich den Großteil der Sorgen so im allgemeinen Nutzungsalltag dann jetzt soweit minimieren, weil man halt eben das nicht einfach nur so anstecken und benutzen kann. Man muss ja im DFU-Modus sein und da muss man erstmal reinkommen. Ne? Das bedeutet ja auch, dass man runterfahren muss, und wenn man ja hier die sicheren Einstellungen bei Apple hat, dann ist es ja auch so, dass man runterfahren kann man eben genau dann nicht. Ne? Da muss man dann auch authentifizieren, um runterfahren zu können. Genau, das war ja der Trick, ne? Dass man es nicht sofort runterfährt. Gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben quasi alle Prozessoren, die A12 und A13 sind, leider nicht patchbar mit diesem Exploit betroffen. Und Leute, die sich da jetzt irgendwie Sorgen drum machen, vor allen Dingen, weil sie irgendwie in der Firma erhöhte Sicherheitsstufe einsetzen wollen oder sowas, die sollten sich da jetzt Gedanken drum machen, da an der Stelle von diesen Geräten mit A12 und A13 Abstand zu nehmen. Denn im Prinzip ist es natürlich möglich, wenn man Code Execution machen kann, dann auch ein existierendes Firmware-Image zu manipulieren. Das muss natürlich immer noch durch Apples Sicherungsmechanismen durchlaufen. Ich weiß nicht, wie viel man da manipulieren kann, ohne dass das dann später auffällt, wenn das installiert ist. Das ist ja alles auch mit der Secure Enclave nochmal abgesichert und mit dem entsprechenden Schlüssel gesichert. Ob das jetzt also wirklich einen Vektor gibt, wo man das Gerät einmal irgendwie neu startet oder so, das aufspielt und dann die existierende Software so manipuliert, dass man dann im Anschluss zum Beispiel irgendwie Daten abschnorcheln kann oder so, das haben sie jetzt hier nicht gezeigt. Das hörte sich auch nicht so an. Wie gesagt, es ist nur so, dass man halt eben im DFU-Mode Code Execution machen kann, aber es ist nicht klar, dass es jetzt irgendwie einen Weg gibt, um dann das Betriebssystem zu infiltrieren. Das sollte ja eigentlich alles noch mit den entsprechenden Schlüsseln abgesichert sein über die Secure Enclave. Vor allen Dingen in dem Zustand im DFU-Mode, wo man ja dann Code Execution bekommt. Naja, gut. So viel dazu. Prinzipiell halt eben einfach eine Sache, wo man leider mit leben muss. Das kriegt man jetzt auch nicht mehr raus aus den Geräten. Man kann also nur die A12 und A13 Chips quasi in die Tonne treten und was Neues machen dann oder was Neues besorgen, wenn es einem darum geht, das loszuwerden. So. Und um gerade mal einmal die Liste durchzugehen, betroffen sind davon eine ganze Menge Geräte natürlich. Das sind zum Beispiel das 11 Zoll iPad Pro erste und zweite Generation, das 12,9 Zoll iPad Pro dritte und vierte Generation, die Apple Watch SE erste Generation, die Apple Watch Serie 4, Serie 5, iPad 9. Generation, iPad 8. Generation, iPad Air 3. Generation, iPad Mini 5. Generation, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE 2. Generation, iPhone XR, iPhone XS und XS Max und auch noch der HomePod Mini und die 2. Generation Apple TV und das Studio Display haben alle diesen Prozessor drin. Und wobei bei dem HomePod Mini und bei dem Apple TV nicht klar ist, ob das jetzt exploitable ist. Das hatten sie, glaube ich, nicht verifiziert. Und auch bei den A12X und A12Z haben sie das nicht verifiziert gehabt. Da wäre potenziell auch noch die Gefahr, dass die diesen Exploit noch mit drin haben. Das könnte aber auch etwas anders sein, da das ja so Zwischendinger gewesen sind, die nur bei den leistungsfähigen Sachen eingesetzt worden sind. Ja, gut, aber das hatten sie nicht getestet, da hatten sie nur so ein Fragezeichen hintergeschrieben. Ja, na gut, also wie gesagt, wenn das für euch ein Thema ist, dass ihr euch also da in großem Maße um Sicherheit Sorgen macht, dann solltet ihr überlegen, Abstand von diesen Geräten mit dem A12 und A13 zu nehmen. Ansonsten, wenn es jetzt irgendwie darum geht, hier von vom Töchterchen irgendwie hier das iPad 9. Generation habe ich zum Beispiel auch im Einsatz, jetzt hier einfach benutzen zu können. Da ist das jetzt natürlich auch müßig. Ne? Wenn da jetzt jemand kommt und mir im DFU-Modus da irgendwas drauf macht, dann kann er höchstens beobachten, was Töchterchen da für Spiele spielt. Ne? Naja, gut, aber das ist halt eben immer eine ärgerliche Sache, würde ich sagen. Ich nehme mal an, ihr seid auch irgendwie betroffen, oder? Habt ihr auch Geräte, die betroffen sind?
Ja, also ich müsste eine dritte Generation iPad Pro haben auf jeden Fall. Apple Watch Serie 4 besitze ich, also nicht mehr aktive Nutzung zumindest, die 4er. Das iPad Pro allerdings schon potenziell. Und ja, nee, die iPhone 11 ist als Testgerät. Das ist nicht mehr so schlimm bei mir. aber ja, also theoretisch das iPad. Also der Rest ist bei mir in der Tat eher schon aussortiert. Hm.
Ja, bei dir wahrscheinlich noch, Thorsten, oder?
Ja, ich habe auch noch das iPad Pro 3. Generation von meiner Mutter hier rumfliegen. Also mein altes, das ist ein Testgerät. Also ja, ganz ehrlich, das sind halt...
Ja gut, für Testgeräte.
Die Sachen, die haben wir hier und die werden auch nicht mehr... In der Regel nicht benutzt.
Ja, gut. Das ist ja dann auch typischerweise kein Drama. Ich habe auch das XR noch als Testgerät hier liegen und auch als Fallback-Gerät. Aber das wird sowieso langsam ausgefasst. Ja. Naja, gut. Wie gesagt, also das muss man dann einfach mal schauen. Für den Moment ist es jetzt erstmal kein großes Thema, wenn das nur DFU-mäßig halt eben das Risiko mit sich bringt. Sollten sie aber da jetzt irgendwie auch noch die Möglichkeit, irgendwie das Betriebssystem dann patchen zu können, damit realisieren, dann wird das natürlich gefährlich. Ne? Aber dann werden wir da auf jeden Fall nochmal drüber berichten. Na schön. Ja, so viel dazu. Und ja, dann haben wir unser Lieblingsthema, Digital Markets Act. Und ja, da gibt es tatsächlich zwei neue Entwicklungen, zwei kleine, die ich einmal kurz erwähnen wollte. Und zwar erstens berichtet hier Apple Insider, dass in Italien Ermittlungen zum DMA gegen Apple aufgenommen worden sind. Da muss ich schon sagen, Klammer auf, WTF, warum macht das jetzt Italien? Klammer zu, war das nicht eine Sache der EU? Ja, also fragt mich jetzt bitte nicht, was das jetzt irgendwie plötzlich für eine Vorgehensweise ist. Ja, Italien ist jetzt irgendwie federführend und die EU ist in Kooperation mit den Italienern beteiligt. Keine Ahnung, so haben sie es irgendwie gesagt. Und ja gut, also worum geht's? Und zwar geht es um iCloud-Interoperabilität. Der Vorwurf, der Apple hier gemacht wird, was sie nicht DMA-konform aktuell anbieten sollen, das ist die Integration von Third-Party-Cloud-Services. Da ist es ja so, dass sie da zwar eine API für gemacht haben, ne, und man sich dann in die Files-App einhängen kann mit seinem File-Sync-Service. Was man aber aktuell nicht machen kann, und das ist mir ehrlich gesagt auch bisher gar nicht aufgefallen, weil ich keinen anderen File-Service benutzt habe, das ist, dass man keine Backups auf die Third-Party-Anbieter machen kann. Das geht nur auf die iCloud. Und das ist jetzt wohl hier der Stein des Anstoßes. Und ja, da wird jetzt ermittelt wegen. Tja, habt ihr wahrscheinlich auch keine Erfahrungen mit, oder? Wer benutzt Dateidienste andere?
Nö. nee, weil das hat bei mir aber also auch den Grund, ne, natürlich auch wieder ihr Thema Privatsphäre, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Apple, womit ich ja sehr ja, zufrieden bin grundsätzlich. Ja, und ich, ja, keine Ahnung.
Ist das denn wirklich überhaupt ein Problem, das Thema Verschlüsselung? Weil man könnte ja, die sind ja wahrscheinlich instanzmäßig verschlüsselt, also jedes Backup wird ja dann irgendwie per se verschlüsselt irgendwo im File-Storage liegen, auch bei Apple selber hoffentlich. Und dann wäre das ja auch kein Problem, das auf dem Third-Party-Dienst zu synken.
Ja, das stimmt, das würde schon gehen. Aber Ja, da müsste halt die Verschlüsselung von Apple gemacht sein. Wie gesagt, ich traue da einfach den anderen nicht so.
Ja, das würde ich auch nicht.
Sauber integrieren. Und wie gesagt, es ist aber auch halt, also allgemein, ne, auch dieses Thema kann man nicht ähnlich gut wie die iCloud auch andere Dienste einbinden. Ne? Da könntest du jetzt auch weiter spinnen und sagen, Apple Fotos ist ja dann dasselbe. Ne? Das synchronisiert ja auch dann nur mit der iCloud. Ne? So. Wobei man auch sagen kann, dann sollen die anderen selbst eine Foto-App mitbringen. Also jetzt mal im Ernst. Also man kann es auch übertreiben, finde ich, an einer anderen Stelle. Ne? Der eine macht die ganze Softwarearbeit und der andere ist dann hinterher nur noch Datendienstleister. Finde ich dann auch mal so ein bisschen, naja. Ja, also da würde ich dann immer verstehen, wenn Apple sagt, naja, wollen wir auch ein bisschen was dafür haben. Ist aber immer, ich verstehe die Idee. Ich finde grundsätzlich auch immer noch, viele Dinge davon sind mit Sicherheit nicht verkehrt und auch nicht falsch gedacht. Aber so 100% sehe ich immer noch nicht manchmal, wie wir da an mancher Stelle vielleicht gut bei rumkommen als Kunden und als, weil auf der einen Seite denke ich mir so, warum ist nur iCloud so krass gut ins iPhone integriert, ne? Also das ist ja mit allem so, ne? Kannst jetzt auch, also ja, du kannst auch einen Kontakte-Sync mit wem anders machen, ne? Aber es ist ja nicht nur die Kontakte, es ist ja auch noch Downloads und Schreibtisch-Synchronisierung. Es ist, und. Das hört ja nicht auf. Aber ich denke mir halt auch immer so, klar kann Apple für all das auch modulare Schnittstellen schreiben. So, und für alle anbieten. Natürlich können sie das technisch, aber warum sollen sie den Mehraufwand kostenfrei machen? Und das ist ja das, was ich immer so schwierig finde.
Ja gut, bisher haben sie das halt eben nicht eingesehen und das ist ja das Thema des DMA, sie da aufzumachen an den Stellen, wo das Gesetz sie halt eben als jemanden sieht, der legendäre Gatekeeper ist. Ne? Und da geht es ja jetzt scheinbar dann hier drum. Da ist ja bisher keine Entscheidung zugefallen, dass iCloud jetzt irgendwie unter Gatekeeper fällt. Und ich nehme mal an, das ist das, was jetzt hier als Frage im Raum steht. Das hatten sie gar nicht so ausdrücklich jetzt irgendwie in die Mitteilung reingeschrieben. Aber das wird wahrscheinlich der Hintergrund jetzt wieder sein. Ne? Diese Entscheidung, ist Apple Gatekeeper in verschiedenen Bereichen, die ist ja irgendwie immer vorausgehend für dann die Details, was irgendwie jetzt aufgemacht werden muss oder nicht. Ne? Und deswegen, ja, gibt es ja auch diese blöde Unterscheidung zwischen iPhone und iPad und den anderen Betriebssystemen jetzt aktuell, weil halt eben Apple offiziell nur Gatekeeper für iPhone und iPad ist, während der Mac nicht darunter fällt. Ne? Deswegen haben wir ja auch jetzt bei macOS 27 dann zum Beispiel EU-Support für Siri AI und eben auf dem iPhone nicht. Ne? Naja gut, aber das ist halt eben jetzt ja, dieses Hin und Her. Ist natürlich nervig, klar, aus User-Sicht ärgert mich das sehr, dass sie das jetzt nur auf dem iPhone zumachen und auf dem Mac darf ich es dann, warum? Ne? Und naja gut, wollen wir hoffen, dass sie sich da relativ schnell einkriegen. Ne? Naja gut. Und ansonsten, wenn ich das jetzt mal so aus Warte jetzt von dem Nutzen von anderen Speicheranbietern mir anschaue, klar, natürlich wäre das schön, wenn sie das jetzt einfach so beliebig austauschbar machen. Sie müssen ja jetzt gar nicht 25 APIs machen, wo jetzt alle einzelnen Dienste irgendwie jetzt hier im Hintergrund ausgetauscht werden können. Es geht ja einfach nur darum, dass man den Speicherdienst austauschen kann. Wenn du jetzt sagst, ich möchte, was weiß ich, was hier irgendwie Microsoft-Speicherdienste, wenn du wolltest, ja, machen wir nur mal hypothetisch. Ich wollte das wahrscheinlich nicht, aber das lassen wir gleich mal so stehen. Aber nehmen wir mal an, du wolltest jetzt das irgendwie austauschen gegen einen Microsoft-Speicherdienst und du würdest jetzt einfach dann an der Stelle in den Settings dich anmelden, beziehungsweise Microsoft könnte irgendwie eine App-Erweiterung, einen Service schreiben, der sich da einklingt. Und dann kannst du in den Settings das einfach wechseln. No, iCloud, Microsoft. So, und dann läuft halt eben alles dagegen. So, dann muss man halt eben dann auf diesem Speicherdienst entsprechend die Sachen verschlüsseln. Aber das sollte ja dann eigentlich sowieso der Fall sein. No? Also, wenn meine Backups dann nicht verschlüsselt wären, wäre ich auch bei Apple sickig. Deswegen würde ich mich auch entsprechend wundern, wenn das so der Fall wäre. Aber ja, gut. So, in dem Sinne wäre das eigentlich dann schön und elegant. Ne? Das ist einfach nur an der einen Stelle, machen sie da so einen Switch und das wäre eigentlich von Anfang an die richtige Lösung gewesen, meiner Meinung nach, jetzt so aus Konsumersicht wieder gesagt. Ne? Und Apple hat natürlich dann wieder den komplizierten Weg gewählt. Ne? Bei denen ist halt eben iCloud dann die allwissende immer da und alles andere hängt sich so von der Seite ein und kann dann höchstens in verschiedenen Spezialfällen verwendet werden, aber nicht standardmäßig, zum Beispiel eben für die Backups. Ne? Naja, so, und natürlich kann man das schöner machen. Apple wird jetzt bestimmt wieder groß rumjammern und sagen, ist alles unsicher, ne? So wie sie das immer machen. Aber das glaube ich ihnen dann auch an der Stelle nicht wirklich, weil wenn das wirklich unsicher ist, dann haben sie es nicht richtig implementiert, dann müssen sie es ändern. Naja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Ich werde berichten, wenn sich da irgendwie etwas herauszeichnet, wie es weitergeht. Aber wo wir schon mit dem Thema dran sind, eine interessante Anmerkung hier aus Brasilien habe ich noch mitgebracht. Und in Brasilien ist es tatsächlich so, dass die Regulierungsleute dort tatsächlich jetzt die Regelungen für App Store und Zahlungsdienstleister quasi so übernehmen, wie das in der EU der Fall gewesen ist. Tatsächlich ist es so, dass sie den Großteil von, also so 99% oder sowas von den Regelungen aus der EU da jetzt übernommen haben und auch quasi jetzt dieses andere Abrechnungsmodell aus der EU einführen und so weiter. Und ja, Third-Party-Stores natürlich und die separaten Abrechnungsmöglichkeiten, die unabhängig von Apple erlaubt sind und so weiter und so fort. Ja, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ins Detail gehen, aber ich wollte zumindest mal einmal doch sagen, weil das scheint jetzt doch so ein bisschen Runde zu machen. Ne? Ich hatte das ja immer damals mal betont, wenn wir über den DMA gesprochen haben, dass das zwar ein verdammt kompliziertes Gesetz ist, dass aber eben die EU auch der erste gewesen ist oder die erste, die sich darum gekümmert hat, so ein Gesetz zu machen. Und ja, tatsächlich sieht es so aus, als würden jetzt die Länder sukzessive sich daran orientieren und dann ja zumindest da so viel übernehmen, dass Apple da dieselbe Lösung macht quasi. Ne? Und die werden bestimmt ihr eigenes Gesetz geschrieben haben. Ne? Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeguckt. Aber wenn da effektiv bei Apple fast dasselbe bei rumkommt, wie das, was sie für die EU gemacht haben, dann wird es ja auch effektiv in die Richtung gehen. Naja, so, und ich habe jetzt gelernt in dem Zuge, als ich das recherchiert habe, dass Brasilien gar nicht mal der erste ist. In Japan haben sie wohl auch schon in großen Zügen von der EU da auch Sachen aus dem DMA übernommen. Da ist das jetzt wohl auch schon ausgerollt worden vor einigen Monaten. Ja, und dann muss man dann an der Stelle mal sagen, naja gut, haben sie vielleicht doch eine Vorbildfunktion gehabt, auch wenn das schlecht und kompliziert ist, das Gesetz. Ne? Aber die anderen gehen hin und orientieren sich dran. Ne? Muss man dann einfach mal so stehen lassen, oder?
Ja, zumindest haben sie noch ein paar andere Staaten aktiviert, vielleicht in die Richtung zu gehen. Mhm. Ich glaube, ja, da wird hinter den Kulissen ja auch einiges gesprochen und ja, je mehr Länder sich daran beteiligen, desto größeren Hebel haben die natürlich auch. Mhm.
Ja, das wissen wir natürlich jetzt nicht, ob sie sich da ausgetauscht haben, ne, mit der EU oder ob das einfach nur zur Orientierung benutzt worden ist. Ich würde ja mal vermuten, dass sie sich vielleicht sogar ausgetauscht haben. Ne. Naja, aber schon interessant, dass es dann trotzdem tatsächlich diese drei Fälle dann jetzt gibt, die alle mehr oder weniger gleich sind. Na schön. Aber das nur mal einmal als Anmerkung, da wir ja in der Vergangenheit viel über den EU-DMA gesprochen hatten. So, dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar hier, Tim Cook hat ein Interview gegeben im Wall Street Journal. Und weil das ja so eine Tragweite hat, wollte ich das hier nochmal erwähnt haben. Sie hatten das natürlich im Prinzip eigentlich schon in der letzten Quartalspressekonferenz einmal gesagt. Aber er hat das hier jetzt nochmal notwendig gesehen, darauf explizit hinzuweisen. Und zwar im, hatte ich es gesagt, Wall Street Journal Interview hatte Tim Cook jetzt hier nochmal über die Notwendigkeit von Preissteigerungen wegen der Speicherpreise gesprochen. Das hatten sie ja schon angedroht. Und er hat hier an der Stelle nochmal betont, dass diese Situation leider unavoidable, also unvermeidbar seien. So, also sie scheinen da auch tatsächlich jetzt so in die Ecke gefahren zu sein mit den Speicherpreisen, dass sie auch mit ihren großen Margen und der Fähigkeit, da natürlich viel puffern zu können, wenn sich schlimme Dinge im Komponentenbereich ergeben, eigentlich relativ flexibel zu sein, da sie diese hohe Marge haben. Aber es sieht hier so aus, als würden sie jetzt keine weitere Wahl haben, als die Preise anzuheben. Sie hätten jetzt das lange versucht, den Nutzern vorzuenthalten, aber jetzt hätten sie keine Wahl mehr und müssten da jetzt reagieren. Das wäre ansonsten unsustainable, also würde sich nicht mehr lohnen. Interessanterweise hat er das hier mit einer 100-jährigen Flut verglichen. Da kenne ich mich ja mit aus hier im Ahrtal. Ja, ihr vielleicht nicht so sehr, aber 100-jährige Events sind ja wirklich dann halt eben sehr selten. Ne? Also alle 100 Jahre oder seltener eben, logischerweise, wie der Name schon sagt. Und also die Speicherpreise sind wie eine 100-jährige Flut seiner Meinung nach in diesem Bereich. Er betonte da nochmal, dass er in seiner 40-jährigen Karriere als Komponenteneinkäufer und Operationsmensch nie so etwas gehört oder gesehen hätte. Ja, ne? Also das heißt auch schon was. In dem Sinne scheint das dann schon was Besonderes zu sein. Natürlich hat er jetzt keine Preise genannt. Ne? Das wäre natürlich die große Frage gewesen. Ja, gut. Also ich befürchte ja schon, dass wir ordentliche Preissteigerungen sehen werden. Ne? Da werden sie dann wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Ja, wie viel wird sich dann zeigen müssen. Ne? Ja, ich weiß nicht, habt ihr das so ein bisschen beobachtet? Ich habe ja schon gehört, dass irgendwie gerade so eigentlich eher günstige Konsumerprodukte tatsächlich ziemlich böse teurer geworden sein sollen. Ne? Irgendwie so Router, die jetzt viermal so teuer sein sollen und sowas habe ich gehört, sind so Extremfälle, die so auf Social Media an mir vorbeigerauscht sind in den letzten Wochen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das korrekt ist oder nicht, ne? Habe ich nicht überprüft, aber das muss ja schon brutal sein, wenn man da nicht langfristige Lieferverträge hatte. Und Apple hat langfristige Lieferverträge, ne? Also das ist ja gerade das Drama hier.
Ja, also ich muss jetzt ehrlicherweise auch überlegen, wo das, wo ich das jetzt akut merke. Ich glaube, die SSDs sind auch teurer geworden. Kann das sein?
Also, habe ich nicht geschaut. Aber das,
ich hatte heute
das mal ist geguckt. Nicht RAM. Ne? Also,
nee, ist ja kein RAM, das stimmt.
Ja, also die großen Preissteigerungen sind ja immer beim RAM gewesen.
Und aber trotzdem, also ich ich habe es jetzt nicht akut mitbekommen, aber das heißt ja jetzt auch nichts. Ne? Also.
Ja. Na gut. Ja, also letzten Endes können wir auch für den Moment nur die Schultern zucken und sagen, müssen wir abwarten, was sie jetzt für Preise draus machen. Es hört sich auf jeden Fall hier im Interview wirklich so eindeutig unumwindbar an. Na gut, wir werden es abwarten. So, dann haben wir eine Meldung, das ist natürlich auch selten, dass wir das hier bei den Apfelnerds machen und es geht nicht um Politik, aber Donald Trump bestätigt Zusammenarbeit von Apple und Intel, WTF. Ja, irgendwie spät in der Nacht hat er hier auf Truth Social irgendwie mal wieder so eine absolute Tirade von einem Text gepostet. Nein, ich setze keinen Link zu ihm, ich weigere mich. Aber er hat auf jeden Fall in diesem Link irgendwo tief vergraben, mitten in seinem Geblubber, hat er die Zusammenarbeit zwischen Apple und Intel bestätigt. Und die beiden würden bei Design und Herstellung von Chips in Amerika zusammenarbeiten. So hat er das jetzt hier formuliert. Und ja, natürlich sind die Intel-Aktien vor allen Dingen hochgeschossen, plus 8,8%. Immerhin ist ja Donald bzw. die Regierung, ich weiß nicht, wer da jetzt irgendwie eingestiegen ist, mit 10% an Intel eingestiegen, bevor sie diese Kooperationen hier jetzt angekündigt haben. Also haben sie da jetzt schon ihre Gewinnmarge abschöpfbar erzeugt. Naja, gut. Und ja, Apple übrigens auch plus 0,6% gewesen, aber bei weitem nicht so stark wie Intel. Ist ja für die jetzt auch nicht so ein Drama, wie es für Intel ist. Ne? Für die ist das ja wichtig. Naja. So. Wollen wir gar nicht so lange über The Donald sprechen. Nächstes Thema ist wieder was ganz anderes. Und zwar Meta 1.6 ist vorgestellt worden. So. Da freuen wir uns natürlich immer, wenn sich da die Standards weiterentwickeln. Die Connectivity Standard Alliance hat also da jetzt hier die nächste Iteration von Meta vorgestellt und ja, tatsächlich wesentliche Verbesserungen umgesetzt. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass sie da solche wesentlichen Verbesserungen noch machen konnten. Die haben nämlich zum Beispiel gesagt, dass sie die NFC-basierte Kommissionierung, also dieses Einrichten von Geräten mittels NFC-Tag, ne, dass sie die deutlich verbessert haben. Bisher sei das wohl so gewesen, dass damit nur der initiale Kontaktaufbau stattgefunden hat, man dann aber zwangsweise zu Bluetooth rüber wechseln musste und dann via Bluetooth diese Kommissionierung gemacht hat und dann letzten Endes das dann im Netzwerk einrichten konnte, entweder via Bluetooth oder via Wi-Fi dann im Anschluss. Und ja, das haben sie jetzt geändert. Es gibt jetzt gar nicht mehr diesen Zwangsumweg über Bluetooth, sondern NFC ist jetzt so aufgebohrt worden, dass das jetzt bidirektional funktioniert. Das heißt, die gesamte Kommissionierung kann über NFC, über das NFC-Tag gemacht werden. Es ist gar kein Bluetooth mehr notwendig. Ja, da würde ich sagen, das ist natürlich löblich. Da kann man sich nämlich dann einiges an Komponenten sparen, wenn man eh kein Bluetooth haben wollte in seinen Devices, Home Devices. Ne? Ja, ist natürlich dann gerade so für die kleineren Sachen, die dann ja halt eben nur irgendwie einen Funkstandard da noch benutzen, aber halt eben jetzt nicht Bluetooth und auch nicht Wi-Fi. Das lässt sich da natürlich dann alles etwas günstiger gestalten, wahrscheinlich. Ne? Ja, löblich. Und ja, noch eine zweite Sache, die sie gemacht haben mit Meta 1.6, das ist die sogenannte Joint Fabric. Finally, muss man an der Stelle auch sagen, weil es natürlich auch so ein ewiges Hin und Her gewesen. Denn bisher war das ja so, dass jedes Home-Ökosystem quasi ja sein eigenes Netz hat. Bei Apple ist ja das beim Home-Netzwerk auch der Fall, dass man die Geräte, wenn man sie bei Apple hinzugefügt hat, halt eben nicht von alleine woanders gesehen hat. Man musste die dann immer zu separaten Netzwerken hinzufügen, wenn man hier so eine Multi-Ökosystem-Lösung hat. Und das haben sie jetzt hier in Meta 1.6 deutlich verbessert, denn es gibt eben diese Joint Fabric jetzt. Die Joint Fabric, die funktioniert so, dass es im Prinzip jetzt für Meta ein Meta-Netzwerk gibt, in dem sich die gesamten Geräte aufhalten, wenn die hinzugefügt werden. Und die anderen Ökosysteme, die schließen sich alle nur an diese Joint Fabric an und synchronisieren sich im Prinzip nahtlos mit der Joint Fabric. Das heißt also, ich kann, wenn ich jetzt irgendwie zwei unterschiedliche Home-Ökosysteme einsetze, kann ich über eine Lösung, kann ich das hinzufügen und in der anderen taucht es dann von alleine auf, ohne dass man es irgendwie synchronisieren oder nochmal manuell hinzufügen müsste. Ja, und da muss ich ja sagen, boah, Dankeschön. Ja, das ist echt toll. Jetzt kann man endlich mal irgendwie mehrere Ökosysteme wirklich benutzen und muss sich nicht immer damit beschäftigen, Sachen zu synchronisieren und so. Das ist ja echt so der Killer gewesen für diese ganzen ökosystemübergreifenden Geschichten, trotz dessen, dass es Meta gab. Ne? Ja. Ich habe jetzt natürlich sehr wenig Sachen gekauft in den letzten Jahren, aber ja, natürlich für die zukünftigen Sachen sehr löblich. Gedanken?
Ich finde es grundsätzlich auch sehr gut. Ne? Ich meine, es bringt uns alle im Smart Home irgendwie weiter. und kann ja auch potenziell zumindest mal Preise senken. Sind wir mal gespannt. Ich frage mich ein bisschen ehrlicherweise, wann macht Apple, also setzt Apple das sofort um? Also grundsätzlich sind sie ja gerne mal ein bisschen hinten dran, was die Meta-Umsetzung angeht.
Gute Frage.
Na, also ich erinnere mich, also bin da jetzt auch nicht so aktuell unterwegs, aber ich weiß noch bei den Saugrobotern, als die kamen für um quasi da in HomeKit zu integriert, also per Meta da integriert werden zu können. Das hat ewig gedauert, bis HomeKit das konnte. Und irgendwie anderthalb Jahre oder so. Das hat wirklich lange gedauert.
War das nicht dann diese Umstellung auf Home Server Version 2, die sie dafür brauchten?
Oder? Ja, das kann sein. Es hat, also wie gesagt, es hat aber halt ewig gedauert. Ich meine auch, der letzte Standard-Update, das war auch so ein Ding, was irgendwie ewig gedauert hat. Mhm. Und da sind sie nicht gerade die schnellsten bisher gewesen. Aber ja, grundsätzlich finde ich das natürlich gut. Also.
Ja, genau. Vor allen Dingen endlich die Interoperabilität, die man sich immer gewünscht hat in den letzten Jahren. Ja, also jetzt kann man wirklich hoffentlich bald dann wirklich mehrere Ökosysteme zusammenschließen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Na schön. Ja, in diesem Sinne sind wir dann durch die Nachrichten durch und kommen zur Gerüchteküche. Mein Hals ist trocken. Gerüchteküche. Und ja, da haben wir auch noch, ich glaube, drei Kleinigkeiten zusammengesammelt diese Woche. Da fangen wir an mit einer Meldung von KGB Securities, gemeldet von DigiTimes. Und die haben berichtet, dass das iPhone 18, das ist ja dann das Modell, das kleinere Modell, was dieses Jahr kommen soll, 12 GB RAM bekommen soll. Ja, wir erinnern uns, das iPhone 17, also nicht die Pro-Modelle, die haben 12, sondern das normale 17er, das hat nur 8 GB aktuell. Das heißt also, sie würden tatsächlich das spürbar, was sind das, irgendwie 50% mehr, ne? Spürbar hier die RAM-Ausstattung anheben für das kleinere Modell. Und ja, da wurde natürlich gleich geunkt, dass das mit Siri AI zu tun haben muss, denn wir haben ja letzte Folge, glaube ich, war es, darüber gesprochen, dass dieses große Modell, was auf den neueren Geräten läuft, halt eben 12 GB RAM voraussetzt und ja, das wäre ja dann hier quasi das Erreichen dieser Messlatte. Ja, ob das jetzt stimmt, wissen wir nicht, ne? Aber die Hypothese können wir, glaube ich, aufstellen, dass sie das vielleicht für Siri AI machen wollen. Was mich allerdings so ein bisschen was mit Fragezeichen zurücklässt, was diese Situation angeht, das ist das Thema Speicherkrise. Denn wenn man 50% mehr Speicher drin hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass man, ja, das kommt natürlich darauf an, ob sie jetzt ein oder zwei Chips drin haben oder was auch immer sie da reintun. Aber soweit ich das verstanden habe, sind auch die höheren RAM-Speicherchips eher schwerer zu bekommen als die kleineren. Letzten Endes scheinen sie sich damit ja wahrscheinlich eher mehr Probleme zu machen als zu lösen, oder? Weil wenn sie jetzt dann irgendwie, weil dann die 12 GB dann so teuer werden, dann die Preise von dem iPhone 18 auch entsprechend hochknallen müssen, dass es keiner mehr kaufen kann, dann ist das natürlich keine Win-Win-Situation, sondern eher ein Verlust, wenn sie jetzt da die Preise hochschrauben, die Speicher Ausstattung hochschrauben und dann vielleicht später dann am Fluchen sind, dass sie es gemacht haben.
Ja, also ja, das wird die Preise treiben. Da bin ich auch mal gespannt, wie das, also wie gut das wird. Aber sie brauchen natürlich offen, also scheinbar zumindest mal die 12 GB für die großen Modelle für Siri AI. Und ja, es ist natürlich schon in ihrem finde, also ich fände es schon sehr traurig, wenn die große, also nehmen wir mal die große Siri AI, die vollumfänglichste Siri AI, nenne ich es jetzt mal, nicht auf allen Apple, also nicht auf allen iPhones läuft. Das wäre natürlich auch todends traurig. Also es ist jetzt ja schon schade, dass es nur auf dem 17 Pro geht oder gehen wird. Mehr kann es Keks sein, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Nee, wo man eher auch, ne?
Meine ja, ich. Auch, ja.
Ja. Mhm. Aber trotzdem so eine Sache. Ich finde, also ich verstehe den Weg, glaube ich, den sie da gehen wollen, aber wie sie das preistechnisch gestalten wollen, weiß ich nicht. Also, weil das das Nicht-Pro-Modell ist ja jetzt auch gerade ein Schnapper, ne?
Also, ja, genau. Tja.
Bei dem iPhone 17 ist natürlich klar, jetzt die ganzen neuen Sachen müssen sie ja dann über Private Cloud Computing abfeuern. Das heißt, sie nutzen dann wieder Ressourcen, die sie auch bezahlen. Hat dieses iPhone 17 mehr Speicher und die Sachen können lokal laufen, bezahlt der Kunde die ganzen Models. Ne? Das ist natürlich für die auch ein Vorteil.
Ja, klar. Prinzipiell kann man das natürlich als Vorteil sehen. Wollen wir nur hoffen, dass ihnen die Speicherpreise nicht da irgendwie hinten in den Schwanz beißen.
Ja.
Na. Naja.
Aber gut, ich meine, schlussendlich bezahlt der Kunde das, ne?
Ja, das Problem ist halt eben nur, wenn du da jetzt irgendwie, was ist irgendwie eine realistische Preisanhebung für die Speicherkrise? Ja, sind das irgendwie $100? Sind das $200?
Was also ich habe eben mal kurz recherchiert, wie so die Entwicklung war seit letztem Jahr. Und da ist so 60-80% mehr für die RAM-Bausteine. Und ja, die Frage ist halt, wie weit geht das noch? Ne? Das ist schon krass. Also
ja, vor allen Dingen auch, wie viel ist das dann im Endproduktpreis? Ne? Das hängt ja dann sehr stark davon ab, was man da drin hat und wie teuer die sind. Das ist klar. Naja, gut, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Ne? Also da müssen wir einfach abwarten, bis wir da irgendwas herausbekommen. Na gut, ja, also da haben wir ein Auge drauf. So, dann zweite Meldung ist von Mark Gurman bei Bloomberg natürlich. Und er hat ein bisschen was über die geplanten Geräte in 2027 gesprochen. Ne? Es ist natürlich die WWDC durch. Jetzt ist ja quasi 2026 schon abgehakt. Quasi in Anführungsstrichen. Und in dem Sinne gibt es natürlich jetzt in der Gerüchteküche dann die ersten 2027er Themen. So, und im Prinzip, einige Sachen gar nichts Neues gewesen. Er sprach jetzt hier vom iPhone 20. Das iPhone 20, das ist natürlich wahrscheinlich nächstes Jahr dann als Jubiläumsgerät fällig. Das haben wir ja schon so weit besprochen gehabt. Da hat er auch keine Neuigkeiten zu gehabt. Zum iPhone Fold hat er aber etwas Neues zu berichten gehabt. Und zwar bleibt er dabei, dass die erste Generation vom iPhone Fold dieses Jahr erscheinen soll. Und dass das auch weiterhin im Herbst der Fall sein soll. Aber, und das ist natürlich so ein bisschen was ein Augenbrauenheber, nächstes Jahr soll es bereits die zweite Generation des iPhone Fold geben, die Apple schon relativ weit entwickelt hätte, wo er aber auch keine Details zu nennen kann. Naja, gut. Ist natürlich relativ kurzfristig, nach einem Jahr da was Neues rauszuhauen. Auf der anderen Seite machen sie es natürlich auch bei den anderen Geräten mehr oder weniger immer jedes Jahr. Deswegen auch nicht so komplett irgendwie jetzt unerwartet, dass sie da jetzt irgendwie nicht ein Update für machen nächstes Jahr. Ne? Muss man dann also einfach nur mit den Schultern zucken und sagen, wahrscheinlich hätte ich das auch angenommen. Naja, gut. Aber immerhin schon mal schön zu hören, dass sie da irgendwie gleich die zweite Generation am Planen sind. Man hätte sich das ja auch vorstellen können, dass sie die Nicht-Hauptgeräte auch nur alle 2 Jahre oder sowas aktualisieren. Das muss man dann mal noch ein bisschen was da stehen lassen, ob sich das wirklich so etabliert jetzt. Aber ja, gut, ansonsten nehmen sie sich was vor, ne? Jedes Jahr alles zu aktualisieren, ist eine Herausforderung. Natürlich haben sie das jetzt schon auseinandergezogen. Ne? Das soll ja dann jetzt dieses Jahr im September das erste Mal wirklich so stattfinden, dass erstmal nur die Pro-Geräte angekündigt werden und dann im Frühjahr dann erst die Nicht-Pro-Geräte folgen. und ja, in diesem Sinne ja dann erstmal nur Pro, Pro Max und Fold kommen sollen und dann das normale iPhone 18 und das iPhone 18 oder also R2 oder ne, wie wäre es dann genannt, das sollen dann ja im Frühjahr kommen. Ne? Naja, also zusammen mit dem E, ne? Das kommt ja auch noch dabei. Das haben sie ja schon etabliert gehabt, dass das im Frühjahr kommt. Hm. Naja, gut. Aber das werden wir dann auch mal schauen müssen, wie sie das jetzt etabliert bekommen. So, das spannendste Thema, was German hier in seinem Artikel geschrieben hatte, da geht es um die AirPods mit der Kamera. So, da haben wir ja bisher immer nur so Schulterzucken gemacht und gesagt, ja, was mögen sie da wohl mit tun? Und ja, er hat da jetzt ein bisschen was Konkreteres zu genannt. Also erstens hat er gesagt, die wären eigentlich schon fertig gewesen. Also der Plan wäre gewesen, die im September diesen Jahres zu veröffentlichen. Das wäre aber dann letzten Endes noch geschoben worden, weil sie für diese Funktion mit der Kamera da noch das notwendige Modell für die Objektidentifizierung abschließen müssten. So, was auch immer das jetzt bedeutet, ne? Ob das Ding jetzt on-device auf den AirPods laufen muss und deswegen extrem klein sein muss, oder ob das allgemein als Modell noch nicht fertig trainiert ist und das Training sich noch ein bisschen hinzieht und dass das das Thema ist, was sie da daran hindert. Aber er sagte, wegen dieser Thematik mit dem nicht fertigen Modell hätten sie das jetzt verlegt auf September 27, so, also im Herbst nächstes Jahr. Und ja, da würde jetzt aktuell drauf hin zugearbeitet. Im Allgemeinen wäre die Hardware aber schon relativ weit. Die ist hier in Design, Validation und Testing, DVT nennt sich diese Phase. Das ist so eine fortgeschrittene Prototypengeschichte. Also ja, das ist also so kurz bevor man jetzt in die Produktifizierung reingeht. Also es ist quasi fertig entwickelt, könnte man sagen, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Dafür gibt es natürlich diese DVT-Phase, um jetzt irgendwie da die Probleme zu identifizieren und dann noch zu beheben. Und ja, aber im Allgemeinen scheint das schon recht weit fortgeschritten zu sein. So, und interessanterweise hat er jetzt auch das erste Mal ein bisschen was Konkreteres zu der Kamera gesagt. Er hat nämlich gesagt, die Kameras, die sollen im Stamm enthalten sein in den AirPods und sollen nach vorne schauen. So, also definitiv keine Rundumblick oder sowas Geschichten. Ne? Ich war mir auch nicht ganz sicher, wo ich die erwarten soll in diesem AirPods-Gehäuse, weil es gibt ja eigentlich nur außen, oben und unten. Ne? Und unten ist ja dann quasi dieser Stamm, wo aktuell ja dann, glaube ich, jetzt das Mainboard drin ist. Und ja, letzten Endes soll da also wahrscheinlich eher unten an der Kante oder sowas da jetzt die Kamera sein. Auf jeden Fall so ausgerichtet, dass sie, wenn man sie in den Ohren hat, nach vorne schaut. So, das ist die Aussage, die er hier gemacht hatte. Und er hatte ja vorher schon gesagt, das ist er jetzt hier gar nicht mehr drauf eingegangen, aber er hatte ja vorher schon gesagt, dass es halt eben sich hier um solche Apple Intelligence Kameras handeln soll, wo also letzten Endes dann irgendwie hier Apple Intelligence bzw. Visual Intelligence Kram mit gemacht werden können soll. So, übrigens, um das noch abschließend zu sagen, soll auch ein Hardware-Licht da sein, was anzeigt, wenn die Kameras an sind. Also auch zum Thema Datenschutz haben sie sich da dann wohl zumindest im Apple-Sinne Gedanken gemacht, dass sie also jetzt ein spürbar sichtbares Licht dann da umsetzen werden. Ja. Letzten Endes bleibe ich dabei, dass ich nicht wirklich weiß, ob das jetzt irgendwie einen Use Case erzeugt, den der Großteil der AirPods-User wirklich nutzen wollen. Also nichts gegen die Leute mit irgendwelchen Einschränkungen, die froh sind, ja, blinde oder teilweise blinde Leute, die froh sind, sowas benutzen zu können. Das möchte ich gar nicht schlecht reden. Ich bezweifle aber einfach weiterhin, dass sich die ja wahrscheinlich den Preis hochtreibenden Kameramodule und auch das Processing, das wird ja nicht einfach so ohne weiteres passieren können. Da werden sie ja dann zumindest noch eine neue Generation von ihrem Hardchip brauchen. Und wird ja dann ja wahrscheinlich nicht einfach so für den gleichen Preis kommen, sondern eher für einen Aufpreis. Ne? Und da frage ich mich halt eben, ob sich das irgendwie, das in solchen ja relativ viel verkauften Geräten wie den AirPods dann wirklich einbauen zu müssen wollen. Ja, könnt ihr euch das irgendwie vorstellen, dass das jetzt neben den Leuten, die es wirklich brauchen wollen werden, aber also so die breite Masse erreichen wird?
Also schwer zu beurteilen, ohne den Hardcore-Use-Case jetzt zu kennen. Ich hatte auch was dazu gesehen, wo es dann vor allem auch darum ging, dass das halt mit Siri AI zusammen funktioniert und dann quasi eine kontextuelle, also mehr Kontext liefert, wo du gerade hinguckst und was du gerade machst quasi. Da kann ich mir das natürlich irgendwo vorstellen, dass das, ne, aber dann musst du die halt auch immer irgendwie anhaben. Also,
Ja, das ist ja quasi das neue Visual Intelligence, ne?
Genau, richtig, dass das quasi über die AirPod Pros kommt. Ganz im Ernst, ob das am Ende ein Use Case ist, das ist ein bisschen ehrlicherweise so gedanklich, zumindest so ein bisschen ähnlich wie die Vision Pro, ne? Oder auch jetzt die oder halt irgendeine andere Glasses. Mhm. Bringst du Leute dazu, die es nicht brauchen, sowas ständig aufzuhaben, ne? Ich glaube, für einen Brillenträger sowas als Erweiterung super, ne? So, ist ja nur ein Benefit, aber ich glaube halt für jemanden, der das eigentlich gar nicht benötigt, ist das immer schwierig. Und genauso sehe ich das da halt auch. Will ich jetzt den ganzen Tag mit meinen AirPods durch die Gegend düddeln? Und so sehe ich nicht, muss ich ehrlich sein.
Ja, und vor allen Dingen halt eben auch die Frage, willst du irgendwie 50€ plus für deine AirPods oder AirPods Pro bezahlen, weil das jetzt drin ist und weil die das jetzt können, du das aber halt eben praktisch kaum benutzt. Das ist halt eben, ja, für die normalen Nutzer halt eben genau die Frage, ne?
Ja, wir hatten das Thema ja schon mal. Ich sehe dann wirklich nur den Anwendungszweck, und das hatte ich ja schon mal gesagt, wenn die Apple Glasses rauskommt, haben die ja, sagen wir mal, nicht so viel Technologie mit Eye-Tracking wie in der Vision Pro. Das heißt, die müssen auf Gestenerkennung gehen, dass du halt mit deinen Händen dann irgendwelche Sachen machen kannst und dass die dann praktisch deine, dass du damit dann die Brille steuern kannst, wie auch immer. Das ist den einzigen Use Case, den ich da wirklich sehe, der Leute dazu veranlassen würden, solche AirPods zu kaufen.
Tja, ist da einfach nur die Frage, ob das so viele Leute zumindest anfänglich dann erstmal mitnimmt. Ne? Das kommt natürlich dann auch auf den Preis, auf die Brille an und ob man die haben möchte.
Ja, ja, klar.
Aber ja, das wäre halt eben dann einfach nur so eine Sache, die man dann vielleicht willentlich dann mit dazu kaufen könnte, wenn man jetzt dann sowas anschafft. Aber jetzt allgemein die Käufer von AirPods dazu zu bringen, die teureren AirPods zu kaufen, das muss man halt eben erstmal hinkriegen, weil es ist ja das meistverkaufte Zubehör bei Apple. Ne? Zumindest aktuell. Da werden sie sich ein bisschen anstrengen müssen. Naja, und die Brille ist ja auch noch gar nicht in Sicht. Vielleicht nächstes Jahr oder so, ne?
Die Frage ist ja bei Apple immer so ein bisschen, welche Pläne haben sie da so für die Zukunft? Ne? Also sie sind da ja schon gut drin, irgendwelche guten Features vorzubereiten und auf einmal ist das Ding total sinnvoll. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, ich hätte gar keinen Anwendungsfall. Ne? Apple wird uns den mit Sicherheit erklären und verkaufen, da bin ich ganz sicher. Und nein, sie werden es nicht als Nischenfeature bauen wollen. Was dann nur relativ wenig Leute am Ende tatsächlich benutzen. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, ja, okay, vielleicht wenn die jetzt mal 50€ mehr kosten, die AirPod Pros, ich sage jetzt mal einfach 50€. Mhm. Und dafür habe ich aber diese zusätzliche Funktion und kann sie eventuell zielführend nutzen in irgendeiner Situation. Wie gesagt, ob ich jetzt im Urlaub irgendwo rumnavigiere und der mir sagt so, ey, nee, da weiß ich nicht, links, wo der Vogel sitzt, so ungefähr, ne? Sowas, keine Ahnung, ne? Also vielleicht gibt es da ja zielführende Anwendungsfälle oder du kannst damit rum. Also ein Anwendungsfall gerade für den Urlaub wäre natürlich für mich, wenn man jetzt irgendwo steht und sagt so, ey, was ist das da für eine Kirche oder sowas, ne? Oder was ist das, was, ne? Keine Ahnung, erzähl mir was dazu. Das kann ich mir in gewisser Hinsicht als Use Case vorstellen. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel mehr convenient ist das jetzt, als das iPhone rauszuholen, ein Bild von zu machen und zu fragen.
Ja, und wie gut ist das überhaupt? Wie
genau
gut können diese Kameras in diesen Ohrhörern sein, dass die qualitativ dann irgendwie deine Aussage zu deiner Kirche machen können?
Genau, das zeigt sich, also wie gesagt, das kann man alles ehrlicherweise erst dann richtig beurteilen, wenn wir die Dinger gesehen haben und wenn Apple uns sagt, was der ganze Spürke soll. Weil, nehmen wir jetzt mal an, das ist eine Erweiterung für Siri AI und Apple Intelligence. Das Ganze macht ja in ganz Europa nur Sinn, wenn sie es auch bringen. Ne? So. Mhm. Und nicht nur das. Also das reicht ja noch nicht, sondern du brauchst ja auch das passende iPhone dann dafür. Na, wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, Visual Intelligence, doch, die erweiterte Version davon gibt es auch nur auf den großen iPhones, meine ich. Ne? Und bin ich mir so mittelmäßig sicher.
Bin ich mir nicht sicher.
Naja, egal. Und deswegen, also es ist alles so ein bisschen, ne? Also ich will nicht sagen, dass es nicht einen interessanten Anwendungsfall gibt, den ich jetzt nicht bedenke. Absolut, das kann passieren. Aber jetzt so gerade, wie du schon sagst, ne, die Qualität dieser Kameras ist ja dann auch noch mal so eine Frage. Was können die denn am Ende? Ich hatte gesehen, die zeigen auch so ein bisschen außen so leicht, ne? Irgendwie, was sehen die dann am Ende auch? Je nachdem, musst du die Stöpsel ja auch wirklich gut reinsetzen, dass sie dann auch das sehen, was du sehen willst und so. Also ich sehe da viel Fehlerpotenzial auch, weißt du, wo der Kram hinterher nicht sauber funktioniert, weil ich kenne auch genug Leute, die ihre AirPods sehr seltsam im Ohr haben, ne? So ja, wie Apple das nicht gedacht rückwärts hat. Ja, also wirklich auch so ein bisschen abstehen und Blase. Ich kenne, ja, ja, da gibt es schon echt komische Geschichten.
Das ist auch klar, manchmal gar nicht zu vermeiden.
Ich genau, klar, da ist immer so ein bisschen Steve's You holding it wrong, ne? Das wäre dann You wearing it wrong Thema vielleicht, aber letztendlich ist da halt wirklich die Frage, wie viele Verkaufszahlen holen sie da tatsächlich mit, ne? Aber das ist natürlich ohne letztendliche wirkliche wirklichen Use Case schwer zu sagen. Ne? Da müssen wir wirklich mal ein bisschen abwarten.
Ja, genau, müssen wir mal gucken. Aber für den Moment sehen wir da weiter einfach irgendwie nicht den großen Burner-Use-Case, dass sie das an jeden Verkauf bekommen. Naja, wir warten mal ab. Schön. So, das war's mit der einen Meldung von Mark Gurman. Und dann gab es hier noch vom Power-On-Newsletter eine Sache, die ich berichten wollte. Und ja, da hat Gurman über ein internes Memo von John Ternis geschrieben, der dann wohl die Mitarbeiter bei Apple darauf eingeschworen haben soll, dass Design für Apple extrem wichtig ist und dass sie keep focusing on design, because design is core to what we do in Apple. Also wir werden uns weiterhin auf Design fokussieren, weil Design unser Kern der Kern ist von dem, was wir hier tun bei Apple. Ja, er geht dann hier noch darauf ein, dass sie truly incredible Designs gemacht hätten in der Vergangenheit und dass viele Kunden das bestdesignte Produkt, was sie hätten, von Apple hätten. Ich weiß nicht, wo er diese Aussagen herzieht, aber wir nehmen das einfach mal so an. Ja, kann ja auch stimmen. Gut, ne? Viele Leute würden das wahrscheinlich so sehen. Um das aber dann so ein kleines bisschen was so zwischen den Zeilen mal zu interpretieren. John Ternis, das schrieb Gurman dann hier auch im Newsletter noch ein bisschen, soll sich also deutlich stärker dem Design-Team zugewandt haben, als Tim Cook das in der Vergangenheit gemacht hat. Wir erinnern uns, ne, Tim Cook ist kein Produktmensch, wie er selber immer so schön gesagt hat und wie auch, bevor er CEO geworden ist, schon gesagt worden ist. Und John Ternis scheint das anders zu handhaben. Er soll also jetzt schon aktiv und intensiv mit dem Design-Team zusammengearbeitet haben. Und scheint da eine ganz andere Führung vorzugeben. ja, da muss ich ja an der Stelle dann wirklich sagen, wenn das stimmt, ne, das ist natürlich jetzt nur ein Gerücht, aber das geht so in die Richtung, wie ich mir das ja erhofft hatte, dass das bei Turnus auch wirklich laufen sollte, weil ich habe auch wirklich so ein bisschen was im Gefühl, als wäre er so ein Produktmensch und ne, die Sachen, die er vorgestellt hat, die hat er ja auch immer selber vorgestellt und da ist er ja auch immer Feuer und Flamme für gewesen, das hat man wirklich gemerkt und da kann man dann jetzt irgendwie drüber diskutieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, so wie halt eben diese extrem dünnen neuen iPads, ne, die in seiner Ägide passiert sind. Wollen wir hoffen, dass das nicht der einzige Fokus von seinen neuen Designs werden wird. Aber prinzipiell finde ich es natürlich sehr löblich, wenn der CEO von Apple wieder regelmäßig in der Designabteilung mit am Tisch steht und die Produkte mit aussucht und intensiver da mit in den Überlegungen involviert ist. Ne? Denn genau das ist ja legendär gut gewesen, als Steve Jobs das damals gemacht hat. Natürlich werden wir keinen Steve Jobs bekommen, auch bei John Turnus nicht, aber natürlich ist so ein bisschen was die Hoffnung da, dass er einfach so viel Produktmensch ist, dass ihm das mehr am Herzen liegt, als das vielleicht bei Tim Cook der Fall gewesen ist. Ja, Gedanken?
Ich hoffe es, also dass so eine Veränderung kommt tatsächlich, ne? Also ich habe da ja auch schon oft drüber gesprochen. Und ich würde das sehr begrüßen, dass wir uns wieder mehr auf Produkte konzentrieren, dass wir uns auch auf ordentliche Produkte konzentrieren, erfolgreiche Produkte und auch Innovation vor allem. Ne? Also mir fehlt ja sehr stark, ehrlicherweise, die Innovation. Ich glaube, wäre Apple, um das jetzt mit der EU sprech zu sagen, nicht so ein Gatekeeper, ich glaube, dann hätten sie auch schon ganz andere Probleme. Thema Intel, also LLMs und sowas, aber auch, glaube ich, bei vielem anderen. Und es ist schon so, dass bei Apple irgendwas verloren gegangen ist unter all der Optimierung, die Tim da gemacht hat bei vielen Dingen. Aber ich fand die Produkte haben halt gelitten und ich bin auch ganz ehrlich, seit jetzt so eine, es kam halt, fand ich auch nichts Krasses mehr. Ja, es kamen Iterationen, ne, das sage ich immer wieder und die sind auch gut und ich will auch keine Prozessor-Bumps und sowas schmälern, die sind alle toll. Aber irgendwie so ein Killer-Ding, wo ich mir wieder so gedacht habe, wenigstens mal auch im macOS oder iOS. Klar kam das iPhone-Mirroring, das ist ganz cool, kam aber zum Beispiel in der EU ja gar nicht bis heute. Deswegen zähle ich das jetzt auch mal nicht als EU-Bürger. Aber irgendwie fehlt mir die Magic, die sie sonst so gemacht haben, an so vielen Stellen, auch mit ihren Diensten. Ich hatte mir auch unter dem Thema Services mehr gewünscht.
Ach, das auch. Ja?
Also irgendwie ist das halt das, was Apple ja manchmal oder eigentlich immer so super konnte, nicht unbedingt der Erste zu sein, aber es dann auch einfach, um den Punkt besser zu machen, ne? Das wäre jetzt zum Beispiel auch was ich bei Siri AI erwarten würde, ne? Sie sind ja super, super, super spät dran. Dass, wenn sie da natürlich jetzt das i-Tüpfelchen wieder hätten, dann habe ich nichts gesagt, dann bin ich auch zufrieden. Ne? Aber das sehe ich aktuell nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das fehlt mir so ein bisschen, ne? Und das schon echt lange. Ne? Also es mag ja sein, dass jetzt noch einige Dinge kommen, ne? Ob jetzt das Touchable MacBook, ob das jetzt am Ende der Game Changer ist, weiß ich nicht. Das werden wir dann mal sehen. Ob das iPhone Fold das krasse neue Ding wird, auch das werden wir sehen. Ne? Ich werde es mir definitiv mal angucken und mal ein Jahr warten, wie die ersten Geräte dann aussehen mit den Beulen im Display. Ne? Wieder, ob das
oder Falzen.
Genau, ob die wie hieß es denn, Liquid-Metal-Scharniere tatsächlich das verhindern, wo ich bis heute nicht weiß, wie sie das sollen, aber egal. Und ich lasse mich da ja immer super gerne eines Besseren belehren. Ne? So, und aber irgendwie weiß ich nicht, fehlt mir da so, ne, also wie gesagt, dieses, ich sag's ja seit 1000 Jahren, dieses, du hast ein iPhone 17 Pro, was im Grunde die Performance eines iPhone Neo hat, sogar besser, ach, eines MacBook Neo, sogar besser. Warum zum Teufel kann ich diesen 10-Gigabit-Anschluss nicht nehmen und das Ding an Bildschirm anschließen und macOS nutzen? Warum nicht?
Genau.
Warum gibt es dieses verdammte Feature? Das wäre mal wieder Apple Magic. Ja. Ne, so, ja, sie haben 5 Millionen Gründe, warum nicht, aber es fehlt halt auch an manchen Stellen, finde ich irgendwie.
Ja, genau. So. Die Risikobereitschaft, gerade in diesen Bereichen, ne, dieses Zusammenwachsen der Systeme, da haben wir ja immer schon darüber geschimpft, dass in den letzten Jahren einfach nur diese separaten Systeme gemelkt worden sind, weil halt eben sich die wunderschön parallel verkaufen lassen und bloß nicht kannibalisieren durch
irgendwas zusammenführen. Weil sie aber auch keinen anderen Standbein hinbekommen. Ne? Ja. Also jetzt mal im Ernst, Services wächst alles, alles tutti. Ne? Aber
ja, sie wollen ja auch nicht.
Lächerlich.
Warum?
Ja, aber also sie wollen ja schon Services, ne? Aber ich denke mir dann halt auch da wieder so, da macht's doch auch richtig. Warum gibt's keine Vision Pro Sachen auf Apple TV ordentlich? Warum haben sie das nie gemacht? Warum kommt bei Apple TV Plus es kommen gute Serien, will ich nicht sagen, die kommen auch in 4K, tollen Ton, alles wunderbar. Aber warum kommt da nichts Innovatives, ne? Wo man sagt so, ey, ja, wir übertragen jetzt die MLS als Beispiel, aber ihr könnt hier auch zwischen Kameras wechseln, bla bla bla, irgendwie sowas, keine Ahnung, überlegt euch was, ne? Mhm. So, seid innovativ, seid stay hungry, stay foolish, ne? Also, geht mal das Risiko ein, sitzt nicht auf eurer Kohle und sagt, wir werden immer reicher und reicher und wir werden irgendwann stinkreich untergehen, weil irgendwer eine bessere Idee hatte. Das würde ich mir endlich mal wünschen. Und das fehlt mir einfach an so vielen Stellen, plus auch sehr viel Produktliebe. Ne? So im Sinne von, wir haben schon über Apps gesprochen, die gar nicht mal auf allen Apple-Plattformen laufen. Ja. Ne? Haben wir hier nicht, haben wir da nicht. Ne? Die Podcast-App auf Apple TV, auf tvOS ist jetzt erst dieses Jahr aktualisiert worden auf das neue Design, ne? Vorher gar nicht. Ja, jetzt ist das vielleicht nicht die riesen Plattform, aber ich finde immer, das ist ein Riesenunternehmen und mach's vernünftig. Ne? So, und das fehlt mir so ein bisschen. Ne? Mhm. Das fühlt sich immer so ein bisschen an nach den letzten Groschen noch, um Kohle zu machen. Ne? Anstatt nach, ey, wir wollen auch geile Produkte liefern. Und das sollte sich nicht so anfühlen. Geld, dass das Geld kostet und die Produkte teuer sind, alles fein, aber dann mach's auch ordentlich.
Mhm. Ja.
Ja, schon ein paar coole Produkte sind in der Vergangenheit ja schon entstanden und da war der Turnus ja auch maßgeblich dran beteiligt. So die letzten 10 Jahre ist er ja mit dabei, also zumindest was die neuen Produkte betrifft. Und da siehst du halt auch, dass er wirklich, was Design betrifft, auch Bock hat und mit Sicherheit auch sehr viel da mit dem Designteam gesprochen hat. Vision Pro, da war er ja mit dabei und ist ja mein letzter Kauf gewesen, das iPhone Air. Ich habe es in die Hand genommen. Ich war total begeistert. Also für mich ist dieses iPhone Air vom Design her und von allem, klar, hat auch seine Nachteile, alles gut mit der Batterie und schmal und so weiter. Aber ich finde es einfach super cool gemacht. Also da hoffe ich, dass der Turnus noch weitere Produkte bringt und ja, genau die Richtung weiterverfolgt. Ich finde es cool, was der mitgemacht hat.
Ja, das hatten wir ja damals auch gesagt, als das vorgestellt worden ist. Das iPhone Air, das ist mutig. Ne? Das muss man
so. Und auch der so Neo. Sagen, ne? Und Neo war ja auch.
Oh ja, natürlich, klar. Das Neo ist schon fast revolutionär für Apples Produktpalette. Zumindest für die aktuelle, in den letzten Jahren etablierte Produktpalette. Ne? Allein schon, dass das günstiger ist als das günstige iPhone, ist schon lustig. Muss ich dann immer noch mal betonen. Aber letzten Endes hat eben jetzt, wenn man es nur für den Mac betrachtet, halt eben einfach ein absoluter Gamechanger. Das Ding, das wird laufen. Ne? Und wenn sie das beigehalten bekommen, dann werden sie auch ganz andere Verkaufszahlen wieder haben in der Zukunft, was das angeht. Aber prinzipiell beim iPhone Air ja auch. Das ist mutig. Ne? Das ist genau das, was ich mir wünsche. Ne? Auch wenn ich es mir jetzt nicht gekauft hatte letztes Jahr, aber ich fand das toll, dass sie das so gemacht haben und ich fand es ja sehr löblich, dass sie dann parallel dazu das Pro dann auch zu dem dicken Bruder gemacht haben, was halt eben dann einfach seine Akkulaufzeit spürbar erhöht hat und auch dann mit Vapor Chamber und Kram halt eben dann auch extrem nochmal auf die Leistungshebel gedrückt hat. Das dann so nebeneinander zu machen, das ist doch toll. Ne? Das ist genau das, was wir uns in der Vergangenheit immer gewünscht haben. Diversifizierung, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Ansätze, die andere Käuferschaft ansprechen, ne? Die nebeneinander existieren und wo alle glücklich mit sind.
Ja, und die kriegen ja, also das ist, glaube ich, auch der Riesen Hype bei dem Neo. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir da nächstes Jahr drüber sprechen oder so, ich habe es jetzt an einem Beispiel im Bekanntenkreis gesehen. Ich habe den Neo gezeigt und gesagt, hier, schau dir das mal an. Cooles Gerät, ne? Ist bezahlbar hin und her. Wobei, da ging es nicht um Geld, da war genug Geld vorhanden. Aber was ist passiert? Er ist in den Apple Store gegangen durch die Empfehlung, hat sich dann mit dem Verkäufer dann nochmal zusätzlich unterhalten und er ist dann mit einem MacBook Air rausgegangen. Also die haben praktisch ja, so ein Upselling gemacht. Und ich glaube, das passiert nicht nur einmal, das passiert 100.000 Mal.
Ja, bestimmt.
Und das ist genial. Also ja, natürlich. Da muss ich sagen, so ein Einstiegsprodukt zu machen, um die Leute ins Geschäft zu kriegen und dann noch ein Upselling draufzusetzen, das ist cool.
Genau. Ja, so haben wir das ja damals auch gesagt, als das gekommen ist. Ne? Es ist einfach nicht das bestgeeignete Gerät für alle Nutzer, aber das ist auch gar nicht die Absicht. Es ist halt eben das Einstiegsgerät, das günstige, genau. Und dafür ist es toll. So, und alles andere, ne, wenn man halt eben mehr Leistung haben will, dann wechselt man halt eben zum Air rüber. Das macht dann natürlich für ein bisschen Aufpreis, in Anführungsstrichen, dann auch schon einen relativ großen Unterschied. Und natürlich irgendwo landet man dann natürlich auch bei den Pro-Modellen und so weiter. Das wird jetzt wahrscheinlich weniger ein Upsell sein, ne, der jetzt so im Laden passiert, wie du das gerade erzählt hattest. Aber prinzipiell natürlich jetzt irgendwie dann mit dem Neo anzukommen und dann eher mitzunehmen, das ist wahrscheinlich sogar ganz realistisch. Das werden die bestimmt schon geübt und ihre Skripte für haben.
Ja, natürlich.
Einfach weil halt eben manche Dinge für das Neo nicht optimal sind. Ne? Aber ja, dafür ist es halt eben preis-leistungsmäßig toll und für die Leute, für die es egal ist, ne, ist und bleibt das Ding einfach ein absoluter Burner für den Preis. Und da kann man einfach nichts gegen sagen. Ja. Und genau so wünsche ich mir das in der gesamten Produktpalette. Ne? So wie ich das auch bei dem iPhone irgendwas gesagt habe. Ne? Also mir fehlt da so ein günstiges Gerät, so ein iPhone Neo. Ne? Das müsste bei den iPhones genauso existieren wie bei dem MacBook. Ne? Dann würden sie auch da viele Leute, die in der letzten Zeit eher von Apple abgeschreckt gewesen sind aufgrund der Preise. Ich kann dann nur noch mal sagen, wie das so hier in der Familie zum Beispiel läuft. Ja, irgendwie Leute stehen hier an, mal irgendwie ein neues Gerät zu kaufen. Und da heißt es dann so, ne, was kostet denn da irgendwie so ein aktuelles Gerät? Ja, irgendwie ein Tausender. Ja, nee, ist mir jetzt teuer. So, also viele Leute, wenn die hören 1.000 Euro müssen sie ausgeben, dann sagen die erstmal nein. So, letzten Endes, wenn du jetzt drüber nachdenkst, ich habe das natürlich dann schmackhaft gemacht und gesagt, hey, wenn du jetzt mal überlegst, dass du das für 7 Jahre benutzt oder so, also zumindest für 7 Jahre kriegst du Software-Updates, wenn du es jetzt bei Apple kaufst und du dividierst dann den Preis jetzt durch 7, dann hast du natürlich einen guten Preis, ne, pro Jahr. Ne? Und das bringt dann die meisten zum Überlegen. Aber diese erste Reaktion, dieses, na, 1.000 ist mir zu viel.
Ja, das ist ja auch ein hoher Invest, klar. Aber genau. Es lohnt sich auf lange Sicht.
Ja, klar, natürlich.
Natürlich musst du musst natürlich immer noch sehen, du bist im Ökosystem, musst dann natürlich die Services noch bezahlen. Ja, also ja, man muss das dann schon genau rechnen. Aber
ja.
Ich glaube, auf lange Sicht, also ich bin davon auch immer überzeugt, dass es auf lange Sicht preiswerter ist.
Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, das wäre natürlich einfach alles etwas einfacher, wenn sie so ein Einstiegsmodell anbieten würden wie das MacBook Neo bei den iPhones und auch da die Leute reinziehen würden mit einem günstigeren Gerät, was aus der aktuellen Serie ist und so ähnlich wie das 16e oder 17e dann gemacht ist, aber halt eben preismäßig nicht fast an dem iPhone 17 dran liegt, sondern halt eben so irgendwie ein Drittel drunter oder die Hälfte drunter oder so. Dass es auf jeden Fall so signifikant viel günstiger ist, dass man für den Einstieg erstmal überlegen kann, sich das zu holen oder für Leute, die gar nicht motiviert sind, eben teurere Sachen zu kaufen, denn die vergrämen sich halt eben jetzt aktuell. Ne? Die Leute, die dann halt eben sich nicht überreden lassen, sich für 1.000 Euro dann halt eben da jetzt für viele Jahre hoffentlich glücklich machen, sich so ein Gerät anzuschaffen, die kriegst du halt eben dann mit sowas. Ne? Naja, so, in der Vergangenheit haben sie es gemacht. Deswegen ist es ja jetzt gerade eine absurde Situation, dass das MacBook Neo preislich unter dem günstigsten iPhone liegt, ne? Spürbar. Und vorher war es andersrum. Ne? Vorher gab es mit dem SE ein iPhone, was deutlich günstiger war, und es gab kein MacBook, was so günstig war. Ne? Wenn sie das doch einfach bei beiden machen würden. Von mir aus auch bei mehreren Schienen. Noch beim iPad können sie das auch wieder machen. Ne? Da habe ich auch immer gesagt, das ist viel zu teuer, das aktuelle iPad. Ne? Seitdem sie da auf das Unibody umgestellt haben, ist das nicht mehr in dem Bereich gewesen, wo man das einfach mal hier so für Töchterchen shoppt, damit sie da irgendwie mal was zum Spielen hat oder sowas. Ne? Und das habe ich aber gemacht vorher. Ne? Und das werden bestimmt auch viele andere gemacht haben. Ne? Ja, gut, beim iPad kriegst du schon mal eher irgendwie so ein Angebot an der Grabbelkiste, wenn du da jetzt irgendwie in Elektronikmärkte reingehst. Aber das soll ja auch nicht die Lösung sein. Das soll ja irgendwie auch ein Produkt und ein Preis von Apple sein, den Apple irgendwie in seinem Portfolio hat. Ne? Ja, fände ich schade, dass du das, oder finde ich schade, ne? Dass es halt eben nicht bei allen Plattformen vollwertig mitnehmen, so wie sie es halt eben jetzt bei anderen Sachen gemacht haben. Ne? Der Mac Mini ist ja auch noch ein schönes Beispiel dafür. Ne? Ist auch ein sehr schöner, bezahlbarer Computer, den man sich auch für günstiges Geld kaufen kann und eine Menge dabei rumbekommt. Und ja, klar, das ist jetzt nicht ganz so günstig wie das MacBook Neo, aber ja, ne, geht halt eben auch in die Richtung. Und ja, viele Leute brauchen halt eben auch einfach nicht diese Burner-Geräte. Ne? Das ist halt eben genau der Punkt. Gerade wo die Geräte immer leistungsfähiger werden.
Ja, also ich finde auch, da kann man ruhig mal auch was Kleineres kaufen, theoretisch, weil wer braucht schon immer diese extreme Leistung? Und ich finde, mit dem MacBook Neo hat Apple da ein gutes Produktportfolio aufgestellt grundsätzlich. Wie gesagt, ich finde trotzdem, dass halt das Potenzial bei vielen Geräten irgendwie immer noch brach liegt. Ne? Also Bas hat geschrieben, das iPad mal vorwärts bringen, sehe ich genauso. Ne? Also
ja.
iPad, iPhone.
Seit Jahren halt unverändert.
Alles irgendwie so. Nochmal, das iPad Pro, tolles Gerät. Ne? Will ich überhaupt nicht sagen. Und ich liebe es auch, mit dem iPad auf der Couch zu hängen und so. Ne? Finde ich total super. Oder im Bett oder so. Ich weiß nicht warum. Finde ich meist ein MacBook irgendwie nicht so cool. Finde ein iPad da besser. Aber es ist mir halt viel zu teuer für das, was ich damit machen kann. Es rechnet sich bei mir nicht. Nochmal, es gibt Leute, wo die sagen so, ey, ne, im Studium mega oder so. Aber für mich ist das halt einfach viel zu teuer für das, was ich letztendlich damit umsetze.
Tja, auch da musst du es dann jetzt wieder mit dem MacBook Neo vergleichen dürfen.
Ja.
Und da ist es dann auch berechtigterweise einfach zu teuer. Ne? Das kleine iPad kostet ja schon so viel. Ach, na ja, gut. Also, wie gesagt, also das Produktportfolio, ja, ne, auf der einen Seite haben sie gerade den Preis vom iPhone angehoben, das MacBook Neo auf der anderen Seite. Beim iPad ist lange Zeit nichts passiert. Preise sind halt eben einfach weiter oben. Es wird einfach mal Zeit langsam, dass sie ja, mal ihr Portfolio irgendwie so ein bisschen streamlinen. Ne? Dass das also alles irgendwie ein bisschen, ja, ein vollumfängliches Angebot hat. Von einem Neo-artigen Gerät als Einsteiger bis hin zu den Pro-Ultra-Max-Geräten, die ja jetzt dann bald auch noch als Ergänzung an der oberen Linie dazukommen sollen. Ja, was natürlich von Aktiengesellschaften immer ein heiß umgarntes Thema ist, die Geräte noch teurer zu machen. Das Thema kennen wir ja auch bei Apple schon. Aber das kann halt eben auch nicht alles sein, wie man beim Neo sieht. Ne? Es muss auch eine günstige Schiene geben. Ne? Na gut, in diesem Sinne, wir sind gespannt, was Apple da machen wird und auch in welche Richtung John Ternes das jetzt lenken wird, dann jetzt als CEO. Ja, mal gucken. So, das war die jüdische Küche und dann haben wir noch eine ganz kleine Runde Updates. Ja, leider noch keine Beta 2. Zumindest eben, als ich geschaut habe, habe ich sie noch nicht gesehen. Könnte natürlich sein, dass die noch reintrudelt diese Woche. AirPods, Firmware-Updates sind rausgefallen. Die AirPods Pro 2 und 3 haben ein Update gekriegt von 8B40 auf 8B41. Und die Beats Studio Buds haben auch einen Bump um ein Bild gekriegt von 210 auf 211. Und in diesem Sinne also, leider wissen wir wie üblich nicht, was passiert. Es tut mir leid, es ist immer noch so, dass sie keinerlei Informationen dazu veröffentlichen, was sie da tun bei diesen Builds. So, es wird sich automatisch bei euch installieren, wie so immer. Und vielleicht werden wir irgendwann in Zukunft irgendetwas hören, was da gekommen ist. Ja, und damit sind wir durch für diese Woche und haben auch gut was geschwitzt hier. Ich bin hier am Wegfließen. in diesem Sinne machen wir Feierabend, würde ich sagen. Also schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Kommentiert auch gerne bei YouTube, folgt uns gerne bei YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Reinhören, Reinschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Habt eine coole Woche. Haltet euch kühl, trinkt viel. Wir hören uns bald. Ciao.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich wünsche euch auch eine kühle Woche. Ich hoffe, ihr findet einen Ausweg, weiß ich nicht, im Pool, Schwimmbad, whatever, um der Hitze ein bisschen zu entkommen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.